Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 292. Wir befinden uns auf der Road to WrestleMania und wir besprechen heute so ein bisschen unsere Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche an WrestleMania 36, natürlich im Speziellen nach den Geschehnissen beim Royal Rumble. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
Wunderschönen guten Tag.
Heute auch ohne Lieblings-Ex-YouTuber oder sonst irgendwas, sondern nur der Kai.
Aber ich glaube, es war so eine Premiere. Das ist jetzt Ausgabe 292. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in Jeanshose podcaste. Das ist ein ungewohntes Gefühl. Bin ich kein Fan von.
Weil du
ich
sonst
immer in Jogginghose.
Ach so, okay. Ich wollte gerade fragen, was du sonst anhast. Ja. Also, wir haben ja noch nie live miteinander gepodcastet, im Sinne von, außer bei WXW einmal, aber wir haben noch nie im selben Raum gesessen und gepodcastet. Das hätte ich jetzt sehr gruselig gefunden, wenn du jetzt gesagt hättest, sonst trage ich nur Unterwäsche oder Damenunterwäsche oder.
Ich trage immer nur Strumpfhose, also sonst, weiß ich nicht, sonst komme ich irgendwie nicht im Modus.
Nur Seide auf deine Haut, ne?
Ja.
Schöne Nylonstrümpfe.
Red Velvet.
Ja, genau das. Ja, der Royal Rumble ist vorbei, ist Geschichte. Wir haben den auch natürlich brav besprochen, wie sich das gehört. Ich glaube, wir waren alle, ich meine, du warst ein bisschen kritischer, gerade was so die Undercard anging, aber ich glaube, das Royal Rumble Match, da hat sich kaum jemand beschwert und auch die großen Matches haben wir auch wirklich überzeugt. Wir werden heute ein bisschen darauf eingehen, was wir uns so für WrestleMania 36 erwarten und was vielleicht auch schon angedeutet ist und was feststeht natürlich. An der Stelle hier nochmal, natürlich wie immer der ganz kurze Hinweis, also wir hauen auch nächste Woche, also wir haben Anfang des Monats immer der beste Zeitpunkt, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte mal gucken, was die Jungs da bei Patreon und Steady zu tun haben. Also da kann man einfach mal reinschnüffeln und sich da mal unser Programm quasi anschauen. Und ja, da haben wir zuletzt auch das nächste Goal geknackt bei unserem Patreon-Steady-Programm. Und deswegen gibt es da jetzt aktuell ein Gewinnspiel. Da gibt es unter anderem ein Buch, es gibt eine Tasse, es gibt Merchandise und ganz viel anderen Kram. Genau, eine wunderschöne Jake the Snake Roberts Funko-Pop-Figur. Also da können dann alle Unterstützer, die zum Zeitpunkt des Endes unseres Gewinnspiels, das ist am Mittwoch, die dabei sind, die nehmen automatisch dran teil. Also wer da noch Bock drauf hat, einfach mal so ein bisschen bei uns reinzuschnüffeln, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Und jede Menge neue Podcasts haben wir da natürlich auch noch jetzt auf Lager. Ganz interessant, wir haben erstmal, machen wir jetzt am Dienstag erscheinen die Helden aus der zweiten Reihe. Da sprechen Shaggy und ich über Lita, also Damenwrestling galore quasi. Und der Chris hat einen englischsprachigen Kollegen hier an Land gezogen, nämlich den Alex McCarthy. Mit dem wird er dann auch für Februar ein Gastspiel machen. Also ich glaube, das ist das erste englische Gastspiel, was wir machen. Und ja, der ist von TalkSport und der war jetzt beim Rumble zum Beispiel, die machen jetzt eine TV-Show, glaube ich, auch, über Wrestling, ist Wrestling-Journalist, der lebt wirklich von dem, was da mit Wrestling zu tun ist. Also ich bin sehr gespannt über den Einblick, den der uns da bescheren wird. Das sind nur zwei der Themen, auch Head-to-Head ist jetzt zuletzt online gegangen. Du und Chris, ihr habt das Match of the Week gehabt mit Jordan Devlin gegen David Starr, auch gerade online gegangen und jede Menge Stuff auf jeden Fall da und wir werden euch da natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Das Magazin geht natürlich dann auch in der übernächsten Woche weiter. So, aber jetzt lass mal hier zur Road to WrestleMania kommen.
Weil warte mal, bevor wir jetzt anfangen, habe ich eine ganz wichtige Frage an dich. Und wenn die Antwort nicht im zweistelligen Bereich liegt, bin ich mega enttäuscht. Und das ist auch eine Frage, die ich dann an alle Hörer habe. Also egal, könnt ihr gerne irgendwie in den Kommentaren bei YouTube beantworten oder auch bei Twitter, Instagram, ist mir egal. Also weil mich das wirklich interessiert, also gerne antworten. Wie oft, ich meine, der Rumble ist jetzt ja ungefähr eine Woche her, wie oft hast du dir bisher das Comeback von Edge angeguckt?
Zweistellig nicht. Ich würde mal sagen, so, ich war auch zwischendurch unterwegs. Da ist man dann ja mit dem Datenvolumen seines Handys ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube aber garantiert 4 oder 5 Mal.
Also ich glaube, bei mir, ich habe immer so nachgezählt, als ich die Frage gestellt habe. Und dadurch, dass ich jetzt gerade zu Hause kein Internet habe, ist es ein bisschen doof, sonst wäre die Zahl um einiges höher. aber es wurde ja auch dann überall bei Twitter und so geteilt. Also ich glaube, ich komme schon so auf mindestens 12.
Solide. Aber dann ja, auch inklusive dieser Reaction-Fan-Videos, wenn dann dieser eine bekloppte Typ mit dem Bart da steht, oh my God, it's Edge und keine Ahnung was.
Ja, und wenn dann das Spear kommt und mir da irgendwelche dummen Frauen gezeigt werden. Ich bin so, ey, so, ja, mich interessieren gerade deine Scheißkinder nicht, ich will Edge Spear gegen Dolph Ziggler sehen. So. ja, aber ich glaube, das ist halt so ein typischer Moment. Ich glaube, wir alle haben das ja, wenn man manchmal so vom Wrestling so ein bisschen gefrustet ist. Dass es so ein paar Sachen gibt, die man sich immer wieder anschauen kann. Zum Beispiel bei mir irgendwie das Debüt von AJ Styles oder hier die Pipebomb von Punk oder wo er bei Money in the Bank gewinnt oder auch zum Beispiel der Cash-In von Rollins bei Mania. Und das Comeback von Edge reiht sich da nahtlos ein bei mir. Also das wird sicherlich so ein Moment sein, wo ich auch irgendwann in 3 Jahren mir den noch ab und zu mal anschauen werde, weil das meiner Meinung nach so ein geiler Moment war.
Ja, es sind diese Feel-Good-Moments auch so ein bisschen, ne? Die einen emotional noch mal packen, die noch mal so richtig den Wrestling-Fan in einem triggern. Und da sind natürlich dann die Emotionen umso größer. Ich kann es vollkommen verstehen. Ich werde da jetzt auch noch, keine Ahnung, das Comeback der Hardys zum Beispiel, hätte ich da noch so
mit dem Pott
geworfen oder sonst irgendwas. Ich fand ohnehin, dass die Stimmung beim Rumble und nach dem Rumble, die war überraschend positiv. Klar war da nicht alles perfekt, aber gerade dadurch, dass du diesen Drew McIntyre-Moment gehabt hast und diese Edge-Geschichte noch dabei, da war extrem gute Stimmung mal wieder in der Wrestling-WWE-Community, oder?
Ja, halt außer natürlich so ein paar, die gesagt haben, so, ja, der Brock Lesnar, dass der da 10 Leute rausschmeißt. Danke, WWE, aber wir beide waren, also Chris war da ja ein bisschen kritischer und ich kann es halt auch verstehen, wenn jemand sagt, so, ah, Keith Lee, das fand ich echt ein bisschen kacke und sowas, da bin ich definitiv dabei, oder auch in Matt Riddle nur eine Minute drin.
John Morrison?
Ja, ach, weißt du, der Typ ist 40, der sieht einfach super gut aus, so, dem tut das auch nicht weh, mal so aus dem Ring geworfen zu werden, ganz ehrlich.
Ich melde mich nächstes Jahr auch für den Rumble an, weißt du, ich bin auch 40, sehe auch gut aus, also von daher läuft.
Ja, das klassische John Morrison Sixpack, wäre so, man stellt euch beide in den Raum und man weiß nicht, wer ist wer. Ja,
beide Bartträger.
Genau.
Kann mir die Haare bis dahin auch wieder wachsen lassen, das geht schon.
Kommst aus in Zeitlupe rein. Und
ich komme generell in Zeitlupe rein, das ist der Unterschied zwischen uns beiden.
Ja, so, ich mochte die Geschichte, die da erzählt wurde, sehr, sehr gerne.
Ja. Und wie gesagt, das hat man auch irgendwie ganz stark gemerkt. Und dann lass doch direkt hier mit diesen Top-Contendern auch vielleicht einsteigen, weil gab ja schon die ersten Matches, die jetzt auch für, oder das erste Match, was für WrestleMania angekündigt worden ist. Drew McIntyre, erstmal da nochmal ganz kurz zur Person. Auch jetzt bei Raw, er wirkte ja super gelöst irgendwie und entspannt und glücklich einfach, glücklich und zufrieden. Ich glaube, auch wenn man sich so die Interviews mit ihm dann im Nachhinein angehört hat, wo er dann darüber spricht, was es für ihn bedeutet hat, für den Typen, da ist hier eine Traumbar geworden. Ich glaube, er hat erstmal jetzt realisiert, dass er quasi hier die Chance hat, die nächste Karrierestufe hier irgendwie zu nehmen, oder?
Ja, ich glaube auch einfach, dass da so einiges an, klar, so jetzt ist natürlich einiges an Druck zugekommen, weil du weißt, du wirst bei Mania stehen, aber auch so ein bisschen dieser Druck abgefallen, weil wenn du schon damals irgendwie vor 10 Jahren als der Chosen One von Vince McMahon angekündigt wirst und dann am Ende irgendwo bei 3MB landest oder so ein Kram, das nagt, glaube ich, auch an dir.
Ja.
Und dann irgendwie in diese krasse Shape zu kommen, diesen mega Look zu haben und dann jetzt den Rumble zu gewinnen, das ist halt nochmal eine einmalige Chance, ne?
Ja, deswegen, da kommt man auch das ein oder andere Tränchen verstehen, was er da verdrückt hat und so. Also der Gesichtsausdruck natürlich auch nach dem Rumble-Sieg war hier, der war Gold wert. Aber das ist auch geil. Ich vergleiche das so ein bisschen mit The Miz zum Beispiel, als er damals Money in the Bank gewonnen hat. Und er steht oben auf der Leiter und hat dann eben diesen Koffer in der Hand. Und du siehst genau, wie ihm gerade die Tränen in die Augen schießen, weil er genau weiß, hey, viel geiler, also jetzt kannst du noch viel geiler werden eigentlich ab diesem Punkt, ne? Und ich hoffe auch, dass man das mit Drew McIntyre hier nicht verbockt, sagen wir es mal so. Ich bin ein bisschen kritisch, was Drew als Babyface angeht. Ich fand ihn jetzt schon hier und da ein bisschen anstrengend, muss ich sagen, aber es ist natürlich auch aus der Situation herausgeboren. Wie hat dir erstmal seine Rede quasi gefallen? Dann hat er ja das Match gegen den OC gehabt, ein Handicap-Match, und hat die beiden zerlegt nach Strich und Faden. Und danach gab es ja die Attacke von Brock Lesnar. Wie hat dir das jetzt hier diese Woche gefallen?
Also ich muss generell sagen, auch weil du gerade dieses Weinen da im Ring angesprochen hast nach dem Rumble-Sieg, ich mag es ja auch immer, wenn da beim Wrestling diese echten Emotionen durchkommen.
Total.
Und ja. Das merkst du auch in der Promo von dem McIntyre. Der Typ ist gerade wirklich super glücklich. Und die Frage ist ja auch, das fanden wir auch alle bei Kofi super geil, als er bei Mania gewonnen hat. Aber wie lange kannst du auf diesem, ey, das ist gerade alles super schön, Hype weiter aufbauen? Weil wenn er jetzt jede Woche rauskommt bis Mania und sagt, ey, Rumble gewonnen, geiler Moment, dann wird's halt wieder mau, ne? Dann hat man nach 2 Monaten keinen Bock mehr drauf. Die Frage ist natürlich, wie du aus Drew dieses Babyface jetzt ja machst, was er ja vorher irgendwie so nicht war. Also er weiß ja nicht, dieses krasse Babyface, was er jetzt schon irgendwie darstellt, meiner Meinung nach, oder darstellen wird. Lässt ihn aber nicht diese Badass-Attitüde verlieren. Das ist so ein bisschen das Gefährliche dabei. Also weil Drew McIntyre muss weiterhin cool bleiben. Das, was sie quasi bei einem Rollins nicht geschafft haben.
Und aggressiv muss er auch vor allem sein. Also er muss wirklich dann auch diese Härte mitbringen. Ich glaube, die hat er natürlich noch. Ich glaube, dass jetzt diese Ausgabe von Raw war jetzt da nicht repräsentativ.
Nein, das war auch alles gut da. Nur ich meine, das sind so die Sachen, die du jetzt in den nächsten Wochen, Monaten beachten musst. Weil wir schon mehrfach gesehen haben, dass wir geile Momente hatten. Sie zum Beispiel auch in Rollins oder in Kofi. Aber es ist anscheinend wirklich, oder nicht anscheinend, sondern es ist ja schon schwer, ein Babyface vernünftig zu booken, dass es nicht langweilig wird.
Genau, und natürlich mit Brock Lesnar haben wir eigentlich den perfekten Gegenpart, weil niemand ist so gehasst wie Brock Lesnar. Hat ja da auch direkt nochmal seine Attacke hier gesetzt, hat Drew McIntyre hier den F5 verpasst. Ich glaube, das ist erstmal so als Aufgalopp und als Ausrufezeichen für dieses Main-Event-Match bei WrestleMania. Das finde ich erstmal in Ordnung. Trotzdem, man merkt eben die Babyface-Entwicklung, die Drew McIntyre hier nimmt. Auch dieses Anzählen von der Claymore, ne, 3, 2, 1 und dann kommt die Claymore. Das hat ja auch sowas extrem, naja, ne, Gutes für sich, ne, so Crowdpleaser.
Ist halt wie dieses Burn It Down vor dem Storm, ne?
Oder, ja, oder bei der Sweet Chin Music oder sonst irgendwas. Das hast du ja, ja genau. Eben immer gehabt.
Also da gibt's Crowd ja irgendwie mitnehmen.
Genau das. Und auch diese, was mir jetzt im Match gegen den OC so aufgefallen ist, diese häufigen Kip-Ups zum Beispiel, die er gezeigt hat, damit das Publikum nochmal reagiert und dass er nochmal seine Athletik zeigt und so. Ich glaube, man muss aufpassen, dass es da nicht zu sehr in eine eindimensionale Babyface-Richtung geht, sondern dass er auch wirklich der harte Hund bleibt, der hier eben natürlich ein Guter ist, der einen Brock Lesnar hier entmachten will und entthronen möchte und der nach oben möchte, aber der muss eben auch diese Härte und die Intensität weiterhin behalten und das darf nicht alles so spielerisch aussehen. Darum geht's mir halt eben.
Ja, natürlich, das ist halt das Gefährliche dabei, ne?
Ja.
Nicht nur irgendwie so quasi sagen, ja, so ein gutes Babyface braucht das und das und dann so ein bisschen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, ne?
Ja.
Das ist so das Gefährliche dabei. Und also wie gesagt, mir hat die Richtung jetzt gefallen. Die Frage ist nur, wie ziehst du es weiterhin durch?
Genau. Also, ich bin auf jeden Fall, freue ich mich für ihn unglaublich, weil ja, das war mega. Immer jemand, da hat man es eben gesehen, da ist eigentlich was da und jetzt ist es endlich rausgekitzelt worden und spätestens, als man ihn dann da, also für uns, als man ihn dann live gesehen hat beim Karat damals, da hat man ohnehin gesagt, so, okay, das ist ein Star, der muss ein großer werden. Jetzt ist er auf jeden Fall auf dem Sprung nach oben und ich glaube, es ist auch der richtige Weg, den man hier geht, dass man versucht, so eine Konstellation aufzubauen. Die Frage ist aber, ist das für dich ein großes Match? Ist Drew McIntyre für dich gegen Brock Lesnar, ist das ein Draw?
Also eigentlich, so wenn du mir jetzt wirklich gesagt hättest, unabhängig vom Rumble oder sowas, wenn du mir jetzt sagen würdest, bei Mania kämpft Drew McIntyre gegen Brock Lesnar, hätte ich gesagt, ja, ist halt irgendwie so auch so eine Pflichtverteidigung von dem Brock Lesnar. Deswegen ist es für mich Stand jetzt eigentlich kein Draw, unabhängig davon, dass natürlich ein Brock Lesnar ist. Aber ich sag mal, mit diesem Rumble-Sieg und auch mit der Darstellung von dem McIntyre geht's schon mal in die richtige Richtung, ein Draw zu werden. Weil ich sag mal, wann sind so viele Augen auf einem Star oder auf einem potenziellen Number One Contender, als wenn er den Rumble gewinnt?
Ja.
Und das haben sie damit bei McIntyre gut gemacht, dass sich dann die Leute mehr anfangen für McIntyre zu interessieren. Das ist dann irgendwie nicht mehr der Hyopai, der da mit Ziggler irgendwie rumgelaufen ist, sondern nee, das ist jetzt der geile Typ, der da Lesnar aus dem Rumble geclaimored hat. Von daher ist es, glaube ich, gerade auf dem Weg dahin, ein Draw zu werden. Ich weiß aber auch nicht, ob's ja, also keine. Für mich waren auch die Roman Reigns Matches nie so geile Main Events, ne? Also von daher kann auch das ruhig das Main Event sein, weil Stand jetzt klingt's irgendwie nicht nach Mania Main Event, oder?
Das ist es halt eben. Ich finde auch, dass es jetzt nicht so wie der typische Main Event Kampf klingt. Und dafür, das wird jetzt die große Kunst sein, wirklich jetzt innerhalb der nächsten, ja, zwei Monate, die wir dann noch haben, bis Anfang April, da wirklich diese Fehde so intensiv aufzubauen, dass du da emotional wirklich 100% invested bist. Der gute Drew McIntyre hat natürlich jetzt diesen Push durch den Rumble-Sieg. Du bist emotional dabei. Und jetzt wird es die Kunst sein, das wirklich so aufzubauen, dass er da, also dass diese Fehde sich so intensiv anfühlt, dass da auch eine Erwartungshaltung entsteht. Das wird schwierig sein zu sehen, oder interessant sein zu sehen, wie man das dann erklärt und wie man hier diese Konstellation irgendwie aufbaut. Was glaubst du, wie wird man das versuchen? Weil man hat natürlich mit dem Brock Lesnar jemand, der kommt und geht gern, wie er möchte. Glaubst du, ein Drew McIntyre kriegt vielleicht noch so ein Zwischenprogramm in irgendeiner Art und Weise? Wir haben noch zwei Pay-Per-Views jetzt dazwischen.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Sache dabei. Also ich glaube schon, dass er noch irgendwie eins zerlegen wird. Also ich habe jetzt keinen Bock, dass er irgendwie seinen Rumble-Sieg verteidigen muss oder so gegen irgendjemanden. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass irgendeiner kommt und sagt, ja, hier, dein Rumble-Sieg, das war doch nur Glück, bla bla bla. Und dann tritt er den zweimal Pay-Per-Views weg und dann ist gut. Das ist halt immer so dieses, die Sache, die man, glaube ich, gerne oder die auch ich selber immer vergesse, wenn der Rumble vorbei ist. Also gefühlt ist Rumble und dann kommt Mania, so im Kopf, wenn du zurückdenkst immer. Dann ist so, jetzt kommt Rumble, ja, aber dann ist noch Chamber, dann ist noch irgendwie, keine Ahnung was, und dann ist erst Mania. Und du bist so, na, irgendwie müssen wir jetzt die Zeit noch füllen dazwischen. Und weil das Problem ist jetzt ja, das Main-Event von Mania, oder also das Match zwischen den beiden von Mania steht jetzt ja schon. Und jetzt musst du irgendwie so einen Lückenfüller-Kram wieder bekommen.
Ja.
Und das ist halt schwierig, weil du dann in der Zeit Drew McIntyre nicht langweilig lassen werden darfst.
Ja.
Und ihn, also das ist so das Schwierige dabei. Aber muss auch sagen, gerade der Rumble und auch so wieder dieser Auftritt bei Raw hat mir oder generell, finde ich, hat wieder gezeigt, wie gut ein Brock Lesnar in Stories eigentlich funktionieren kann.
Ja, wenn
also,
er Bock hat.
Ja, wenn er Bock hat. Also auch so allein diese, wenn du mal allein guckst, mit wie krass er Keith Lee overgebracht hat, allein mit dem Blick.
Ja.
Oder da wurde gedacht, okay, da kommt jetzt ein Brecher. Ich sag mal, wenn jetzt ein Lesnar so alle zwei Wochen da wäre, wird das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt sein.
Soll ich dir mal mein Fantasy-Booking ein bisschen verraten? Also, wir haben ja noch zwei Events, muss man dazwischen sagen. Wir haben noch zwei große Pay-Per-Views dazwischen. Einmal Super Showdown am 27. Februar und danach haben wir noch Elimination Chamber am 8. März. Also wirklich innerhalb von, ja, 11 Tagen, wenn ich mir jetzt nicht komme, oder 13 Tagen irgendwie, haben wir dann noch, nee, warte mal, es ist 29 Tage, 28., 29. und dann 8 Tage, also 10 Tage quasi, wo man zwei Pay-Per-Views hintereinander hat quasi. Das ist super kacke, meiner Meinung nach, weil du dadurch natürlich auch eine sehr kurze klassische WrestleMania-Season hast eigentlich. Weil
Showdown
du
ist halt Hausshow, ne? Sind wir mal ehrlich.
Doch,
ist es.
Das sagst du so, aber die
wir letzten, haben jetzt genug gesehen. Das ist einfach eine Hausshow mit Feuerwerk.
Ja, aber du hast gesagt,
ja, da hat einmal
Titel gewechselt. Ansehen, aber es sind die großen Titel schon gewechselt und all so ein Kram. Und da wurden Fäden innerhalb der Main-Shows aufgebaut. Und das fängt jetzt ja auch schon an, wenn wir uns mal zu SmackDown darüber schauen. Da haben wir auch schon New Day gegen
Morrison und Mist. Ja, du hast halt einen Morgen Contender-Match, ne? Das ist jetzt ja.
Trotzdem, aber ich glaube, also mein Tipp ist, dadurch, dass man jetzt ja, das ist dann die nächste Geschichte, die wir gleich eigentlich ansprechen wollten, dadurch, dass man jetzt ja quasi Edge erstmal aus den Shows rausgeschrieben hat, weil sein Vertrag steht ja auch drin, er hat irgendwie 25 Einsätze quasi im Jahr, also er muss 25 Mal auftauchen, plus 3 bis 5 Matches im Jahr, davon ist ja eins schon weg, also sprich, er hat dann nicht mehr so viele. Ich gehe davon aus, dass wir Edge frühestens kurz vor Elimination Chamber, wenn nicht sogar erst nach Elimination Chamber, wiedersehen werden. Und auf dem Weg dahin wird sich Randy Orton mit Drew McIntyre kabbeln und die greifen die Fehde auf, die wir vorm Rumble gehabt haben. So, das ist meine Idee, wie man den Drew McIntyre hier weiterhin im Programm halten kann, warm halten kann und aber zugleich, ja.
Da, also, achso, ja, aber wie machst du es dann? Drew McIntyre darf dann zweimal Randy Orton aus dem Leben claimen und dann gehen beide wieder zurück. Ja, du kannst ja einen McIntyre nicht verlieren lassen und Randy verlieren lassen wäre auch doof.
Du lässt vielleicht einen Drew McIntyre verlieren, indem ein Brock Lesnar eingreift, indem er von Paul Heyman abgelenkt wird oder sonst irgendwas. Unfair eben. Und danach lässt ihn dann die erste, also auf dem Weg zum Rumble dann, also in der Phase zwischen Elimination Chamber und dem Rumble, lässt ihn dann hier und Mania. Da die. Was habe ich gesagt?
Rumble.
Mania. Genau, ich meinte WrestleMania. Da lässt du ihn dann quasi so ein paar Nadelstiche setzen, wo er sich dann quasi rächt dafür, dass ein Lesnar ihn hier den Sieg gekostet hat. Und dadurch kann man eben auch die Aggressivität stören.
Ja, finde ich gut. Also ja, es ist eine schlaue Idee.
Also das ist eben so mein Tipp, weil du hast natürlich jetzt auch bei Raw nicht so extrem viele Big Player mehr, die da oben mitspielen. Und wer bleibt denn dann noch, wenn noch nicht irgendwie groß verwickelt ist ins Titelgeschehen oder in andere Fäden?
Ne? Ja, das ist das Problem da so ein bisschen. Nee, aber damit könnte ich leben.
Schauen wir mal. Kommen wir zur nächsten Baustelle hier. Ich habe gerade schon gesagt.
Oder ja. Was ist, wenn du ihn jetzt in die, so kurz in diese Fehde damit AOP und Rollins so reinschmeißt? Ja. Gerade wenn du jetzt auch denkst, dass er anscheinend ein Samoa Joe schon wieder verletzt ist.
Ja, habe ich auch gelesen mit der Gehirnerschütterung, ne? Was sollte das gewesen sein, ne? Weiß ich nicht, ob er da jetzt gerade rein muss. Dann würde ich da ehrlich gesagt lieber jemand aus der Midcard sehen. Weil auch trotzdem da eben ein Kevin Owens und ein Seth Rollins mit dabei sind. Der Rest dieser Stable-Fehde ist für mich dann doch eher so Midcard, Upper-Midcard-Gedönse. Da brauchst du nicht den Rumble-Sieger drin, meiner Meinung nach.
Also siehst du da eher so einen Umberto Carrillo?
Ich würde da einen Aleister Black beispielsweise drin sehen.
Ja, das macht
Rumble schon erwähnt.
Ja, klar, das macht Sinn. Der ist ja sowieso wegen Buddy Murphy und so.
Genau, das wäre eben jemand, also wir hopsen natürlich jetzt munter durch die Themen hier, aber das wäre eben jemand, den ich da noch in dieser Konstellation sehen würde. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass der jetzt schon beim Post-Rumble Raw quasi dazu stößt, irgendwie zu der Gruppierung, aber ist er da nicht so gekommen. Lass uns gerade mal jetzt hier noch über die Personalie Edge und Randy Orton reden. Es sollte das große Comeback von Edge bei Raw sein. Es gab ein paar schöne Worte. Und dann eben der Vorschlag von Randy Orton, ne, sollen wir doch mal hier Rated RKO und so. Und da gab es natürlich den RKO und dann das Concerto. Wie war deine Reaktion darauf?
Das war für mich eins der besten Raw-Segmente in sehr, 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 sehr langer Zeit. Weil das war irgendwie richtig geil erzählt. So dieses, natürlich auch durch die Emotionalität. So allein wenn dann Randy Orton Edge gelobt hat und halt wirklich siehst, wie ein Edge versucht, nicht zu heulen. Mhm. Und man das dann selber auch versucht, weil man Edge liebt, von ganzem Herzen. Aber allein diese, also wir alle machen immer so ein bisschen Witze darüber, wie langsam ein Randy Orton ist. Aber auch diese Methodik, wie er dann da auf der Ringecke saß und überlegt hat, springe ich jetzt da drauf und springe ich nicht drauf? Und also du konntest ja wirklich die Spannung irgendwie schneiden. So krank war das.
Ja.
Und allein, also, das ist ein Randy Orton, wo alle immer sagen, ach, den brauche ich irgendwie nicht mehr. Der ist halt gut für sein RKO und dann kriegt er seinen Pop und sowas. Dann von jetzt auf gleich wieder so krass gehasst zu werden und wieder so ein bisschen die Viper zu sein, dieser Psycho-Randy.
Ja.
Das war, also charaktermäßig war das fantastisch. Und auch so diese kleinen Dinge. Dann auch so, wenn du da siehst, wie die Hand von Edge die ganze Zeit so zuckt, du denkst dir so, oh Mann, das ist gerade alles einfach nur unfassbar gut.
Ja. Das hat ja auch eine riesengroße, riesengroßes Feedback einfach bekommen, wenn du mal online nachschaust, auch wie die Klickzahlen sind. Ich bin jetzt gerade eben nochmal auf den YouTube-Kanal hier gegangen. Wir nehmen den Podcast am Samstagnachmittag auf. Da hat diese Steel Chair Attack, also Steel Chair Assault von Edge, hat hier bei YouTube inzwischen 2,75 Millionen Klicks. Zum Vergleich, wenn ich mir andere Videos aus der Raw-Episode nehme, beispielsweise, naja, was nehmen wir denn hier mal? Ich will jetzt nicht mit Liv Morgan ankommen. Nehmen wir uns doch mal Charlotte vor. Die hatte 210.000 Klicks. Andrade gegen Humberto Carrillo hatte 525.000 Klicks. Rollins und Buddy Murphy gegen Kevin Owens und Samoa Joe 540.000 Klicks knapp. Also, die haben mal eben mehr als das Fünffache von den großen Videos.
Und das Krasse ist, dieser ja. Aftermath danach, also wo dann gesehen wird, weil wieder noch Edge rausgetragen wird.
Stimmt.
Der hat ja sogar 4,6 Millionen Klicks.
Ja.
Also, ne?
Also, die Videos haben mehr als, also aktuell mehr als, als NXT beispielsweise und der ganze andere Krempel, der da noch mitveröffentlicht worden ist. Damit hat man, wie ich finde, eine echt gute Geschichte angestoßen. Die wurde schon im Rumble eingeführt. Da haben wir schon gesagt, das hat uns gut gefallen. Und wie du richtig sagst, also als Babyface ist ein Randy Orton relativ austauschbar, abgesehen vom RKO. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie einig. Der ist als Babyface nur halb so gut wie als Heel. Aber wenn er diesen Heel hier raushängen lässt, dann macht einen Randy Orton einfach super Spaß. Das ist so. Klar, die Kämpfe von ihm sind immer langsam und methodisch. Aber dass man jetzt die Vergangenheit von den beiden nimmt, jetzt dadurch wieder was aufbaut. Also, ich habe Bock auf die Fehde. Und wenn das dann vielleicht auch so ein hart geführtes Match werden wird mit richtig Hass dahinter, die beiden können doch Geschichten erzählen. Solange es nicht Randy Orton gegen Triple H-Style wird, dann haben wir ein Problem. Ne? Das hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren, wo der Aufbau eigentlich total spannend gewesen ist. Und dann der WrestleMania-Main-Event natürlich dann eine Katastrophe war. Aber ich bin da komplett bei dir. Also das war ein guter Start in diese Fehde. Und das war auch eine gute Art und Weise, wie man ja auch so eine Auszeit von Edge hier quasi erstmal erklären kann. Randy Orton kann jetzt sich hinstellen am Montag und sagen, hey, hier, ne, ich bin der, der das große Comeback hier zerstört hat. Ich bin der, der eure Träume zerstört. Und all solche Geschichten, ne? Also, ne, die Cinderella-Story, ich bin der, der Cinderella in den Arsch tritt und solche Sachen. Und dann auch noch mit einer Aktion, die quasi Edge und Christian groß gemacht haben. Also, ja. Da sind so viele Referenzen dabei, das ist einfach gut. Und das kann man, glaube ich, auch gar nicht schlecht reden.
Ja, das ist wahr. Also, es war einfach sehr, sehr gut.
Ja. Und das Match der beiden ist, glaube ich, gesetzt. Oder wie siehst du das für WrestleMania?
Ja, natürlich, klar. Also, ohne Frage. Also jetzt ist ja die Frage, glaubst du, das war von Anfang an der Plan, das so zu machen? Also, weil beim Rumble sah ja alles doch erst aus wie Edge gegen AJ.
Ja.
Und dann kam halt diese Verletzung von einem AJ und sowas, worüber wir gleich auch nochmal sicherlich reden werden.
Genau, ja.
Ist das hier nur der Plan B gewesen?
Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht Edge gegen AJ früher gemacht hätte, also so im Sinne von jetzt in einem der beiden drauffolgenden Pay-Per-Views und
Super
danach.
Oder Super Showdown vielleicht sogar.
Genau. Oder auch vielleicht Elimination Chamber, keine Ahnung, aber dass man das da eben aufgebaut hätte und dann da eben reingeworfen hätte und dass man das, was jetzt gezeigt worden ist, vielleicht ein bisschen vorgezogen hat. Ich weiß es aber nicht. Ne? Für AJ Styles ist es natürlich jetzt echt bitter. Ich habe gelesen, hier Schultersprengung, Schultereckgelenksprengung, irgendwie sowas. Auf jeden Fall was, wo er sich ewig dran laborieren wird. Aber ich habe auch gelesen, 4 bis 6 Wochen auf jeden Fall.
Aber also, das ist halt schon mal ganz schön, also schönes Wort zu hören. Aber weil ich dann irgendwie da bei Mixer in seinen Stream reingeguckt habe, wo es dann ja auch darum ging, dass er erzählt, so wie es da stand und sowas. Und es war dann schön zu hören, dass er höchstwahrscheinlich Mania nicht verpasst.
Genau.
Oder ja, er dort noch gesagt hat, so er setzt alles daran oder er wird Mania nicht verpassen und wenn er irgendwie alles dafür geben muss.
Ja.
Und das fand ich dann ganz schön, weil wir alle lieben AJ Styles. Und wer den nicht liebt, hat einfach kein Herz.
Ja, und auch ganz wichtig, er hat ja auch Edge hier nochmal in Schutz genommen.
Ja, aber ganz klar. Und er meinte so, ja, das war halt nicht seine Schuld, sondern ich habe einfach versucht, halt den Bump krass aussehen zu lassen und dann bin ich halt blöd gelandet.
Ja, genau. Und das ist dann auch nur mal Wrestling. Da passiert dann eben sowas nun mal auch.
Eben.
Ist so. Ich weiß es nicht, von wegen mit der zeitlichen Abfolge. Ich halte das jetzt gerade so für eine sehr gute Idee und man hat damit auch ein richtig großes Match für WrestleMania. Also ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt noch mal auf so eine Geschichte mit Randy Orton wirklich so richtig viel Bock gehabt hätte.
Nee, natürlich nicht.
Das ist natürlich jetzt schon was. Das spricht mich als jemand, der schon lange Wrestling schaut, an, genauso wie es auch die neuen Leute anspricht, weil das natürlich die Emotionen weckt. Insofern alles gut. Und vor allem auch ein Edge wird dadurch natürlich auch so Schusslinie genommen, dass er jetzt nicht jede Woche irgendwie auftreten muss im Vorfeld von WrestleMania. Auch clever. Mich erinnert das Ganze sehr, sehr stark an die Comeback-Story von Shawn Michaels damals.
Mit Triple H.
Ja, genau, 2-2, ja. Da war er ja zwischendurch auch noch mal raus irgendwie und dann hat er ja gesagt, dann ist er attackiert worden, ist doch mal nicht vom, ich weiß nicht, er lag ja irgendwann blutüberströmt am Boden und dann haben sie ja dann bisschen später kam dann ja raus, wer ihn attackiert hat, es war Triple H und dann hat ja Shawn Michaels gesagt so, ja, aber ich werde wieder fit sein und wie wär's denn mit SummerSlam? Und dann war die Fehde da, dann gab's kurz davor noch die Konfrontation und ein Beatdown und solche Sachen und dann ging's mit richtig Zunder in SummerSlam. Ich glaube, man kopiert das hier gerade ein bisschen. Ne?
Und ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es dann irgendwann so in 3-4 Wochen oder sowas und dann auf einmal Randy Orton hat ein Match und dann wird er da komplett weggespeert.
Genau.
Und dann wird es heiß.
Ja, dann steht auf einmal ein Edge da in der Ringecke und wartet dann drauf, dass sich Randy Orton umdreht und so und dann hast du richtig Feuer in der Bude. Bin ich gespannt drauf und da freue ich mich drauf. Nächste Personalie, Charlotte Flair, Rumble-Siegerin natürlich, hat noch nicht gesagt, gegen wen sie antreten wird, aber Gerüchteküche, wer jetzt hier Spoiler erwartet, der möge gerade weghören. Gerüchteküche besagt, dass es Rhea Ripley von NXT sein soll. Hältst du das für möglich, dass man das jetzt so lösen wird?
Ich weiß nicht warum. Also, es wäre auf jeden Fall kein verkehrtes Match, ne? Aber soll Charlotte dann NXT Women's Champion werden?
Oder das frage ich mich halt eben auch.
Weil ich glaube jetzt nicht, dass eine Charlotte den Rumble gewinnt, um dann bei Mania gegen Rhea Ripley zu verlieren.
Ja.
Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Deswegen finde ich irgendwie, klar, so auf dem Papier sagst du, geiles Match, aber jetzt so titeltechnisch und storytechnisch sehe ich da keinen logischen Sinn hinter.
Ja, also vor allem, sie war ja auch schon mal NXT Champion. Ich weiß auch nicht genau, ich finde auch die Konstellation natürlich als dieser körperlich dominanten Frau und Rhea Ripley ja auch echt einen Biest, um es mal so auszudrücken, und Charlotte ebenso, das würde natürlich schon interessant sein und das ist natürlich auch eine interessante neue Paarung vor allem, weil wir haben schon beim Rumble gesagt, so ja, jetzt nochmal Charlotte gegen Becky zu sehen und oder nochmal Charlotte gegen Bayley hatten wir halt eben schon, wäre natürlich eine Möglichkeit, eine Rhea Ripley nochmal höher zu positionieren. Aber ich sehe auch die Begründung noch nicht, außer dass sie sagen könnte natürlich, so sie will gegen den nächsten großen Star antreten oder sie will vielleicht wirklich dann alle schon mal besiegt haben, so nach dem Motto. Aber eine richtige Kausalitätskette kann ich da auch sehr schwer herstellen.
Ja, deswegen, das ist halt so ein bisschen mein Problem dabei. Und ich glaube auch jetzt, dass es, also die einzige Sache, wie es halt wirklich gut werden würde oder wie es irgendwie jemanden gut aussehen lassen würde, wäre, wenn ein Rhea Ripley gewinnt. Aber das macht ja irgendwie keinen Sinn. Also eine Charlotte kann eine Niederlage komplett verkraften, aber dafür muss er dann keinen Rumble-Sieg vergeben, oder?
Nee, das ist ja das Problem an der Sache.
Genau, deswegen, also, ja, nee, muss jetzt nicht zwingend sein. Dann, obwohl ich ja doch jetzt nicht Charlotte gegen Becky oder Charlotte gegen Bayley brauche, ne?
Das ist eben das Problem. Also man hat da irgendwie so, also das wären alles gute Matches, das muss man ja ganz klar sagen.
Ja, aber wir hatten ja auch schon 10 Mal, genau.
Ja, genau. Ja, es wäre eben nichts Frisches, nichts Neues und dadurch ein bisschen weniger attraktiv natürlich. Ich weiß nicht, ich tue mich da auch schwer mit, obwohl ich dieses Match hochgradig attraktiv finde, so auf dem Papier. Aber weiß nicht genau, ob das jetzt wirklich das ist. Und dann bleiben ja auch noch die anderen Damen-Matches übrig. Ne? Glaubst du, wir kriegen dann Becky gegen Shayna Baszler?
Wäre auf jeden Fall ein vernünftiges Match, oder? Und ja, auch irgendwie eine Sache, wie du es ja auch schon in der Rumble-Review, glaube ich, oder Preview gesagt hast, wo man dann die Geschichte von Survivor Series weitererzählen kann. Also würde ich das eigentlich so ganz gerne nehmen. Und da kannst du auch sagen, wenn deine Becky gewinnt, dann ist es absolut nicht schlimm, weil eine Shayna Baszler ist ja immer noch in Anführungsstrichen nur von NXT. Und da dann irgendwie gegen eine Becky zu gewinnen, außerdem hat sie bei Survivor Series gewonnen, also das wäre vollkommen in Ordnung, dann kriegt nochmal NXT Spotlight und also das wäre meiner Meinung nach eine runde Sache.
Ja, bin ich auch komplett bei dir. Also auch diese Konstellation Shayna Baszler ohnehin als ganz klare Heel-Persona irgendwie, als dominanter Heel gegen Becky, die nach wie vor ja das Super-Babyface von WWE irgendwie ist in der Damendivision oder generell hat sie nach wie vor ein extrem hohes Standing bei WWE. Das wäre eigentlich eine Fehde, die sich von alleine schreibt, sage ich mal jetzt einfach mal. Was machen wir mit Bayley? Mal angenommen, die bleibt bis WrestleMania hier Championess. Also andere Frage, bevor wir das besprechen. Glaubst du, also wird ja wahrscheinlich wieder einen Damen-Chamber geben? Glaubst du, wir sehen da eine Shayna Baszler drin?
Das glaube ich nicht. Also weil das wird irgendwie nicht. Also keine Ahnung, ich finde, das wird da nicht reinpassen. So dieses.
Okay.
Dann also gibt einer Shayna Baszler ihr Spotlight, aber nicht in so einem Multi-Women-Match, sondern dann lieber alleine One-on-One, meiner Meinung nach.
Und die Begründung wäre dann einfach, ich habe dich eh schon geschlagen quasi.
Ja.
Na gut.
Nee, aber, keine Ahnung. Also, ich sag mal, die Fehde kannst du einfach aufbauen. Weil gerade eine Shayna Baszler hat auch so diese asoziale Art und dann greift sie einfach eine Becky an und sagt, hier, komm, Survivor Series, habe ich dich im Three-Way-Match lang gemacht, jetzt Mania 1 gegen 1. Und Becky sagt, ja, du hast da eh nur gewonnen aus Glück oder so, weil es nicht 1 gegen 1 war, dann sagen beide, ja, dann ist es jetzt 1 gegen 1. Und dann passt. Also mehr, aber passt also zum Charakter auch von Becky Lynch her, von daher. Und jetzt bei Bayley ist ja die Frage, ich glaube oder hoffe irgendwie, dass diese Lacey Evans-Story langsam vorbei ist. Naomi kam jetzt ja so ein bisschen da rein.
Genau.
Da muss man jetzt gucken, ob es jetzt das Zwischenprogramm ist für Mania. Oder ob sie dann die Mania-Gegnerin wird von Bayley. Was ich jetzt auch nicht schlimm finden würde, weil das auch ein gutes Match wäre und ich Naomi ehrlich gesagt mag.
Ja, ich sehe tatsächlich für Mania irgendein Multi-Women-Match für den Smackdown-Damentitel irgendwie so, dass da mehrere aufeinandertreffen und dann glaube ich aber auch, dass es nicht auf der, also jetzt mal gesetzt im Fall, wir haben Charlotte gegen Rhea Ripley und Becky gegen Shayna, dann glaube ich, dass dieses Match in die Kickoff-Show rutschen wird.
Meinst du nicht, wir kriegen dann irgendwie Bayley, Naomi, Lacey Evans und Sasha Banks? Und Sasha Banks turnt dann zum 700. Mal?
Möglich ist das. Es gibt ja auch die Vermutung, dass wir eventuell Sasha Banks gegen Bayley schon bei WrestleMania dann als Einzelmatch sehen würden.
Aber so, warum?
Ja, weil die den Gürtel hat.
Ja, also weil dann wird immer Sasha Banks für mich auch einfach nur weibliche Big Show.
Ja, ein bisschen, ja. Glaubst du, wir sehen da noch jemanden von NXT, der eventuell noch sich damit einmischen könnte? Also, wir haben noch eine Bianca Belair, die beispielsweise beim Rumble sehr dominant dargestellt worden ist. Oder glaubst du, die nimmt das einfach mit und sagt, ja, ich kann's ja, ne?
Ich glaube, das war wirklich einfach nur gut für Standing. Also,
okay.
Das ist jetzt hier. Und, also, du hast schon so viele Frauen in Anführungsstrichen so viele Frauen im Main-Roster, die du gar nicht benutzt vernünftig. Dann immer nur mehr hochholen, um zu sagen, guck mal, die ist doch cool bei NXT, die packen wir jetzt ins Main-Roster und lassen sie danach scheiße werden. das ist auch nicht der richtige Weg. So, arbeite erstmal vernünftig mit denen, die du hast. Und dann kannst du irgendwann mal neu, also so, weißt du, das ist wie so, du musst, wenn das Kind dann irgendwie Spielzeug hat und dann sagt, so, jetzt will ich aber neues Spielzeug, nee, spiel du erstmal mit dem, was du hast. Mach doch mal. Will niemand neu kaufen.
So ist es. Der Kai wird mal ein guter Papa.
Ja, genau.
Was mir aber halt auffällt, ist die Tatsache, dass wir ja schon relativ viele Geschichten haben, die angefangen haben, aber die man jetzt noch zu einem WrestleMania-tauglichen Finish führen könnte, oder? Also Drew McIntyre, Brock Lesnar ist angestoßen worden, Edge, Randy Orton. Ja, Becky gegen Shayna halte ich auch für was, was sehr wahrscheinlich ist. Wir haben eine Charlotte, die dann noch als Rumble-Siegerin natürlich noch ein Match irgendwo bekommen wird in irgendeiner Form. Wir haben diesen Stable Warfare, den ich ja gerade eben schon angesprochen habe. Architects of Pain wurde jetzt ja der Stable so ein bisschen inoffiziell getauft irgendwo. Was? Kevin Owens, ja bitte?
Ich habe gerade was in den Kopf gekommen. Was ist denn, wenn Charlotte jetzt einfach sagt, bei Mania würde ich als Titelmatch die Damen haben? Also die Damen, also zwei, also Tag-Team-Titel. Das war dumm formuliert. Also ich will Tag-Team-Title-Match haben.
Und wen suchst du dich dann aus?
Ronda Rousey. Für den Raw.
Ja, wäre auch eine Variante natürlich.
Also weil, da muss eine Rousey jetzt nicht so viel machen. Und ich, ja, also das meine ich jetzt auch nicht böse, aber das ist auch immer eine Sache des Geldes, ne?
Welche Begründung wäre denn, dass sie Ronda Rousey als Tag-Team-Partnerin sich holt? Sagst du einfach, ich will die most badass woman on the planet haben? Oder wir vereinigen einfach beide Horsewomen irgendwo?
Ja, so wie es halt immer war, ne? Und dann sagen sie so, ja, wir waren auch immer die Anführer unserer Horsewomen-Stables. Wir waren immer schon die krassesten und so was. Und lass doch mal jetzt einfach die zwei krassen Anführer zusammen anführen. Und jetzt gerade halt auch mit dieser Sache mit den Kabuki-Warriors und Charlotte. Also wäre jetzt keine gute Lösung, aber wäre auch eine mögliche Lösung.
Wäre auch eine Art und Weise, wie man natürlich das Standing der Tag-Team-Belts ein bisschen erhöhen könnte, ne? Wenn man da quasi jetzt mal den Fokus drauf legt. Fände ich interessant. Klar, bei Raw gab es natürlich da auch noch mal die Konfrontation zwischen Charlotte und den Kabuki-Warriors. Eine Asuka ist jemand natürlich, die kannst du problemlos in so ein großes Match auch stecken. Kairi Sane eigentlich auch. Allein die Belts sind für mich nicht wertig genug, als dass man dafür den Rumble-Sieg einlösen müsste.
Ja, das ist halt das Problem, was wir gerade, glaube ich, gerade dauerhaft. Das ist ja das Charlotte-Problem, was wir gerade haben. Dass eine Charlotte einfach so auch sagen kann, ich kämpfe jetzt nächste Woche gegen die. Und alle sagen, ja, von mir aus, dann mach halt.
Nee, aber das ist eher das Problem, dass man diesen Tag-Team-Title etabliert hat und dafür gar nicht die entsprechenden Herausforderer und die dafür notwendige Division gehabt hat, damit du diesen Gürtel anheben kannst.
Ja, natürlich, aber also, ich meinte jetzt auch, eine Charlotte muss auch nicht den Rumble gewinnen, um Becky herauszufordern.
Das stimmt natürlich.
Weil, also so meinte ich es jetzt.
Ja, ja. Ja, ich weiß, was du da meinst, aber trotzdem ist Charlotte natürlich jemand, die hätte so oder so eine dominante Rolle bei WrestleMania gespielt. Und das jetzt wäre, wie gesagt, noch mal eine Art und Weise, wie man vielleicht auch den Fokus auf die Tag-Team-Titles legen könnte und dem eben entsprechend Spotlight geben könnte. Also das hat man ja schon bei TLC gesehen mit Charlotte und Becky gegen die Kabuki-Warriors. Vielleicht, andererseits auch da, wir haben noch Elimination Chamber dazwischen, vielleicht muss man das auch da ein bisschen überbrücken. Weiß nicht. Fände ich aber auch eine interessante Variante. Und ich glaube, Charlotte und Ronda Rousey an einer Seite gegen die Kabuki Warriors wäre auch ein Match. Ich glaube, da hätte ich auch Spaß dran.
Insofern. Ja, deswegen. Also, es sind dann auch talentierte Frauen dann, ne?
Ja. Ich habe gerade angesprochen, wir haben noch hier diesen Stable Warfare. Kevin Owens, Samoa Joe, War Raiders gegen Seth Rollins, den Messiah of Monday Night Raw und natürlich Buddy Murphy und die AOP. Ich glaube auch, dass wir davon irgendwas bei WrestleMania sehen würden. Also irgendwie sowas in Richtung Kevin Owens gegen Seth Rollins. Was denkst du?
Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt nichts gegen so ein komplett Clusterfuck Extreme Rules, No Holds Barred, 4 gegen 4 und wer zuletzt atmet, gewinnt. Also, warum denn nicht? Also, warum denn nur einen Rollins auf die Karte stellen, wenn du sowieso das ganze Stable drauf packen kannst? Und auf der anderen Seite, nimm Joe, Aleister Black, War Raiders, dann hast du schon mal 8 Leute verwurstet und lass die in so einem hart geführten Match kämpfen. Also, ja. Wäre geil. Wäre ein No-Brainer, ne? Aber wäre geil.
Hätte ich auch nichts gegen. Wo willst du jetzt gerade Seth Rollins hinstecken? Oder habe ich ihn gerade irgendwie überhört?
Nee, sag ich ja. Also, ich sag ja beide Teams gegeneinander. Also, Rollins mit Buddy Murphy und AOP gegen Joe, War Raiders und Aleister Black.
Und Kevin Owens?
Ach, ich meinte nicht Joe, ich meinte Kevin Owens, weil Joe verletzt ist.
Okay. Ja, da muss man sehen. Ich habe auch Gerüchte gelesen, dass eventuell noch ein weiteres Teammitglied zu Seth Rollins' Bande irgendwie damit dazukommen könnte. Man spricht darüber, dass man diesen Stable langfristig noch weiter stärken möchte. Braucht diese Gruppierung einen fünften Mann? Wenn, finde ich, dann bräuchten die eine Frau vielleicht. Das finde ich auch mal interessant.
Wieso will man eigentlich immer so Frauen in so Stables schmeißen? Das habe ich noch nie verstanden.
Ja, wieso denn nicht? Darum? Wenn du als Stable, aber es ist doch so, wenn du als Stable eine Promotion dominieren möchtest, dann müsst du doch im Idealfall einen Wrestler oder ein Team in jeder Sparte haben. Und wir haben mit Seth Rollins jemanden, der um den Universal-Title fehlen könnte, irgendwann mal, wenn die ganze Geschichte da rum ist. Wir haben mit Buddy Murphy jemanden, der wie gemacht dafür ist, dass er US-Champion werden könnte. Du hast die AOP als Tag-Team und dann hast du eben auch noch vielleicht eine Dame mit dabei, die dann eben auch noch damit reinrutscht.
Du brauchst einfach einen Mann, der keine Hemmung hat, Frauen zu schlagen. Nee, ach, keine Ahnung, nee, ich finde sowas irgendwie nie gut. Auch ein fünftes Mitglied brauche ich jetzt nicht zwingend. Ich finde Stable, so 4 ist immer eine gute Zahl. Das passt immer. 5 ist eine Kackzahl.
Das ist es eben auch. Also ich würde es jetzt anders ausdrücken, vielleicht etwas eloquenter, aber ich glaube auch, dass wir bei 4 einen größeren Fokus auf die individuellen Talente legen können und bei 5 ist es dann einfach schon wieder fast ein bisschen zu viel. Da fällt oft quasi einer hinten über.
Dann ist es so wie der Bullet Club irgendwann. So, ja, wir sind 500 Leute. Ah, okay, cool.
Ja, schöne Grüße an die NWO damals, NWO-B-Team und weiß ich nicht, was sie alles da gehabt haben. Also von daher, ja, ich finde auch 4 sind auch total genug, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man hier noch den einen oder anderen, ja, Turn einbauen wird, damit es, damit ein bisschen Bewegung in der Fehde drin ist. Ich meine, Aleister Black beispielsweise, um den mal hier ganz kurz reinzuwerfen, hat ja gesagt, er wird sich jetzt die Konflikte selber suchen quasi, er wird sich selbst den Ärger suchen und wird nicht mehr darauf warten, dass jemand an seine Tür klopft. Fällt ihm sehr früh ein, nach wie vielen Monaten ist er dabei? Ich weiß es nicht.
Ja, man ist auch egal, ne? Besser spät als nie.
Naja, aber ich glaube auch, das war hier in irgendeiner Form. Also mein Tipp ist, dass wir Kevin Owens gegen Seth Rollins bei WrestleMania sehen und dann eben mit vielleicht allen drumherum. Vielleicht machen sie ein Lumberjack-Match oder sonst irgendwas.
Gab es schon mal ein gutes Lumberjack-Match?
Nein.
Ja, also.
Ja, weiß ich nicht.
Dann hör auf, sowas vorzuschlagen.
Ja, warum denn nicht? Aber ich glaube, also ich fände es auch cool, wenn man so ein Stable Warfare machen würde. Da hat man ja beispielsweise WrestleMania 13 mit Nation of Domination und Ahmed Johnson und Legion of Doom beispielsweise. Damals hatten wir ja schon so in dem Stil. Fände ich hier eigentlich auch ganz spannend. Und dann wirklich so als Brawl, keine Ahnung, 10 Minuten, False Count Anywhere, No DQ, einmal beide Teams gegeneinander.
Ja.
Würde ich auch nehmen.
Genau.
Wo wir gerade bei Midcard-Spektakeln sind. Lana, Lashley, Rusev, Liv. Das geht auch noch ein bisschen weiter, oder?
Jo, das ist, glaube ich, so ein typischer Fall von, wir haben hier eine Sache, die war am Anfang mega trashig, dann hatte sie mega viele Klicks, war aber immer noch trashig. Jetzt ziehen wir es einfach durch. Jetzt machen wir es auch, bis die Leute wirklich sagen, wir haben keinen Bock mehr. Und wenn sie sagen, wir haben keinen Bock mehr, machen wir es einfach noch ein bisschen weiter. Also, ich glaube wirklich, das Ding geht bis Mania.
Ja. Und ich glaube auch, dass es jetzt, also für mich ist es jetzt persönlich totgelaufen inzwischen, auch dadurch, wie man gerade Rusev und Liv hier dargestellt hat. Ich finde, die sahen einfach zuletzt aus wie die letzten Deppen.
Ja, das war auch alles sehr quatschig, also wirklich.
Also, jetzt ist es halt auch, also jetzt, kennst du das, wenn du so einen Witz zu lang erzählst und irgendwie am Anfang ist der Gag noch da und dann ist es noch lustig und irgendwann nichts, nur, komm jetzt. Bring's halt zu Ende, ja. Es reicht.
Hat sie so viermal verlaufen, so bis dreimal abgeschweift, genau. Abgeschwiffen. Also sind so, ja, jetzt sag, komm, was ist die Pointe, die ist eh kacke. Und das genau haben wir jetzt gerade.
Das haben wir jetzt gerade. Und ich glaube auch, dass man diese Fehde noch bis dahin ziehen wird. Und wenn wir da, ey, ganz im Ernst, wenn wir da sowas wie einen Evening Gown, irgendwas Match kriegen, irgendwas Quatschmäßiges. Oh ja, ich glaube, da kriegen wir halt wirklich was richtig Schlimmes. Und wenn dann, wie gesagt, wenn Rusev einem Lashley hier den Anzug vom Körper reißen muss.
Ich würde sagen, so, und der Turn wird dann einfach sein, dass Rusev und Lashley sagen, eigentlich finden wir uns schon ganz geil. Und dann sind heiraten einfach die beiden und booms, 4 Millionen Klicks.
Ja, oder der große Turn von Liv Morgan und er zieht einfach Rusev von in die Hose runter und dadurch verlieren sie das Match oder so. Ich weiß es nicht. Ich finde, die Fehde ist inzwischen bei mir auch wirklich vom Abhang gestürzt, in Flammen aufgegangen und schon längst verbrannt. Also das ist ganz grauenvoll. Wir haben den US-Champion, habe ich hier in unserer Aufstellung vergessen. Andrade ist suspendiert. Humberto Carrillo hat ja noch so ein bisschen seine Revanche bekommen mit dem DDT auf den Betonboden.
Hat gut geschrieben, ne, um ihn rauszunehmen.
Ja, irgendwie schon. Aber ich fand es auch fast merkwürdig, dass man ihn hier den Titel hat behalten lassen, wenn er jetzt eh erstmal 30 Tage weg vom Fenster ist.
Ja, aber du musst immer noch bedenken, der vögelt die Charlotte. Und ich glaube schon, dass sowas in der WWE-Welt gar nicht mal so verkehrt ist. Wenn du mit der richtigen Person schläfst, frag mal Triple H. Nee, aber
ja.
ich glaube wirklich, der Typ hat einfach ein krasses Standing bekommen, dadurch, dass er mit Charlotte zusammen ist.
Ich glaube, dass ihm das auf jeden Fall sehr, sehr hilft. Und ich glaube auch, dass das hier vielleicht eine Rolle spielen könnte.
Also jetzt überleg doch mal einfach, was der jetzt erreicht hat, seitdem dann bekannt ist, dass er mit der zusammen ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, weißt du, vom Typ, der halt irgendwie so mal so Fäden hat und ein gutes Match zum US-Champ, der dauerhaft in der Show ist, fast alles gewinnt. Also, das läuft schon seitdem relativ gut.
Ja. Ja. Ich weiß aber trotzdem noch nicht genau, was man mit ihm auf der Road to WrestleMania anstellen wollen würde. Und glaubst du, dass überhaupt der US-Title irgendeine Rolle spielen wird? Können wir ja auch rüberschauen zu SmackDown. Da haben wir jetzt Braun Strowman als neuen Champion. Glaubst du, wir kriegen wieder so ein schönes Mid-Card-Leiter-Match, so einen, ne, die Top-Contender irgendwo, wie jedes Jahr?
Das, was wir alle immer tippen und es einfach nie kommt. So, das gab es irgendwie so, ich glaube, so 2 Jahre mal hintereinander bei WrestleMania 2015 und, glaube ich, 14 oder irgendwie sowas, oder 15 und 16. Und seitdem sagt man,
ich glaube, 32 war das letzte Mal, glaube ich, oder?
Und seitdem sagt man so, ja, machen wir ein Leiter-Match, machen die ja eh immer. Und ist so, nee, haben sie seitdem nie mehr gemacht. Aber es war auch gut. Das ist die Sache. Es war halt auch wirklich gut. So einmal der Sieg von Bryan, einmal der Sieg von Zack Ryder. Gebt uns die Multi-Man-Leiter-Matches zurück. So, im Endeffekt kannst du jetzt die Preview oder, also nein, nicht die Preview, sondern so die Ausschau von letztem Jahr hören und dann können wir jetzt auch sagen, ja, die haben ein gutes Roster dafür, die haben Carrillo, der da reinpasst, die haben Ricochet, der da reinpasst, Andrade passt da rein, da packst du irgendeinen kräftigeren rein. Also so, die Card ist doch da.
Ja.
Gebt uns unser
Leiter-Match. Schreibt sich doch von selber. Hätte ich nichts gegen. Also, aber ich glaube halt, dass ansonsten keiner der Midcard-Title irgendeine Rolle spielen wird bei WrestleMania. Also keine Dominante zumindest.
Ja. Also ich sag Leitermatch oder Showabbruch.
Was?
Sonst stürmen wir da den Ring. Ja, aber ich glaube auch nicht. Also auch die Sache. Du willst jetzt auch direkt kurz einmal zu Braun Strowman springen, wenn du den schon erwähnt hast.
Ja, komm, springen wir.
Auch das wieder so eine Sache. Jetzt Nakamura war 200 Tage IC-Champion. Und es waren 200 Tage egal. Also, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ja, der hätte diesen coolen neuen Gürtel gehabt, super. Ich fand den alten eh geiler. Also, ich finde das Design nicht schlecht. Ich mag das sogar sehr gerne, aber der alte sieht einfach besser aus. Und das ist, weißt du, das ist wieder so alles für nix irgendwie. So ein kompletter Quatsch. Jetzt ist er da wieder Champ. Braun Strowman gewinnt so irgendwie nach dem Rumble, wo es keinen interessiert, seinen ersten Singles-Title. Obwohl er schon vorher 6-mal Brock Lesnar hätte besiegen müssen. Schon richtig, richtig heiß war, so charaktermäßig gehypt. Und jetzt ist er da irgendwo und kriegt jetzt einen Titel. Das ist nicht gut.
Nee, ich glaube, Braun freut sich da wirklich drüber.
Ja, natürlich. Und ich freue mich auch für Braun, ne? Aber das ist halt so, wie Elias erster Titel war der 24/7 Championship. Ja, geil. Also, weißt du, das sind halt auch so Sachen.
Das ist, ja, also, aber der IC-Belt ist mehr wert als der 24/7-Title.
Ja, stand jetzt nicht. Also doch, ja doch, stand jetzt schon, weil der 24/7-Belt nichts mehr wert ist momentan. Und irgendwie damit
komisch. Der war doch nie was wert.
Ja, aber unterhaltsamer. Also da waren mehr Augen drauf, sage ich jetzt mal.
Ja, aber IC-Belt hat schon eine bedeutend größere Historie als das der 24/7-Belt.
Nein, das sage ich ja auch nicht. Ich sage nur so von der Wahrnehmung, wie sich gerade Leute dafür interessieren. Also zu der Zeit, als Elias Champion war, da haben sich die Leute ja schon für den 24/7-Title interessiert. Hast du ja anhand der Klicks gesehen. Das meinte ich jetzt. Und jetzt diesen IC-Belt bekommen, das ist natürlich auch super cool, weil es auch ein geiler Titel ist. Aber es ist scheißegal.
Ja.
Das ist das Problem gerade. Es ist wieder einer dieser Titelwechsel in der Weekly, wo man einfach sagt, ja, also Nakamura, das war jetzt irgendwie nix und jetzt geben wir Braun den Titel. Also ich hoffe sehr, dass sie daraus was machen. Du könntest doch jetzt auch zum Beispiel Braun in so richtig krasse Hard-Hitting-Matches mit Sheamus stecken oder sowas. Das wäre doch nicht verkehrt. Dann packst du auch noch einen Cesaro da rein oder sowas. Also, das wären doch keine schlechten Matches. Nur irgendwie, so, die Möglichkeiten sind ja da.
Eigentlich ja.
Aber ich weiß nicht, warum.
Ich weiß es auch nicht.
Kannst du rauslassen. Aber, also, wie gesagt, jetzt so Hard-Hitting-Matches mit Sheamus und Braun Strowman, hätte ich Bock drauf sogar.
Ja. Warum nicht? Aber muss man halt mal, also, allein dadurch, dass Sheamus ja hierbei das, ja, warum nicht? Also, warum nicht? Mal gucken. Aber ich glaube trotzdem, dass das beides, also, dass der IC-Belt, genauso wie der US-Title, wenn überhaupt dann in der Pre-Show oder sonst irgendwas stattfinden werden. Also, auf jeden Fall einer der beiden Gürtel, glaube ich, wird in der Kick-Off-Show landen, um es mal so zu sagen.
Ja.
Haben wir noch was bei Raw? Ich glaube nicht. Dann lass mal zu SmackDown springen. Haben wir gerade eben schon so ein bisschen gemacht hier, ne? Ist ja auch einiges jetzt quasi nicht so groß passiert, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Wir haben, wie gesagt, Number One Contender Match um die Tag Team Titles gehabt. Wir kriegen jetzt bei Super Showdown kriegen wir Miss und Morrison gegen The New Day. Kann man so machen, glaube ich, für ein gutes Tag Team Match. Bei WrestleMania weiß ich nicht genau, das ist wieder so typisches Füllermaterial irgendwie, was ich mir da vorstellen kann. Also ich sehe da keinen großen Fokus auf den Tag Team Belts, oder?
Ja, also es ist ja natürlich, man muss es sagen, wir wollen alle noch unser Tag Team Titel TLC Match haben, oder? Also das ist ja so eine Sache, wo wir sagen, pack New Day rein, pack die Usos rein und noch ein anderes Team, worauf man schon irgendwie seit wirklich 2-3 Jahren wartet, was noch nicht passiert ist, was schade ist, keine Ahnung. Also ich mag die Paarung jetzt erstmal. Ich find's geil, dass Miss und Morrison wieder vereint sind. Ich find's geil, dass das Dirt Sheet zurückkehrt. Lass sie dabei bei Super Showdown gegeneinander kämpfen. Mal schauen, wie es dann weitergeht. Also die SmackDown Tag Team Titel, da würde ich mir sogar einfach ganz persönlich würde ich mir da auch eine prominentere Platzierung auf der Card wünschen.
Ja, so ein Three-Way in irgendeiner Form wäre schon okay, weil genug Teams sind ja eigentlich da. Mal gucken, ob man da irgendwas draus macht. Ich bezweifle das momentan, weil ich glaube, der Fokus liegt nicht da drauf. Fokus lag ja dann eher jetzt auch zuletzt auf der Fehde von Roman Reigns gegen Baron Corbin, die jetzt ja hoffentlich endlich einen Abschluss gefunden hat mit der Hundefutter-Dusche für
ein Loser-Eats-Dog-Food-Match, ne? Ey, das ist auch einfach nur Kappes.
Ja.
Also, was ist das denn? Warum macht man denn sowas? Können wir damit jetzt bitte endlich aufhören?
Ja, ich hoffe auch, dass das der Punkt gewesen ist. Und ich glaube, das war der es auch. Weil, wenn du jetzt mal schaust, also auf der einen Seite haben jetzt Roman und die Usos so ihr Happy End hier bekommen, dieser Fehde. Ne? Roman ist jetzt wieder zurück quasi. Er hat diesen Nemesis abgeschüttelt, hat ihn mit seinen eigenen Waffen quasi besiegt. Das ist jetzt vorbei. Und dann, ich kann mir vorstellen, dass ein Baron Corbin jetzt Richtung IC-Belt gehen wird.
Ja, aber das ist auch super langweilig.
Ja, aber so als Belohnung, und es ist ja auch relativ einfach da. Ne? Baron Corbin hat jetzt so lange hier quasi die Flagge als böser Bube hochgehalten, dann lässt sie jetzt erstmal gegen einen Braun Strowman ran. Das halte ich für nicht besonders originell oder sonst irgendwas, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen.
Ja, das definitiv.
Ne? Und ein Roman? Ja, ein Roman, hä? Glaubst du, der geht Richtung World Title? Weil ich sehe jetzt gerade eben nicht den Kandidaten, gegen den er da ansonsten irgendwie bei WrestleMania matchen sollte. Also klar, es gab diese lose Herausforderung an Daniel Bryan mal vor einiger Zeit. Was glaubst du, wie sieht das da aus bei SmackDown?
Ich glaube schon, dass er in Richtung Fiend gehen wird, oder? Also das
denke ich auch.
Alles andere wird doch gar keinen Sinn machen. Und ich sag, wie es ist, das ist auch ein WrestleMania-würdiges Match, wenn du sagst Roman Reigns gegen den Fiend. Weil, der Fiend hat viele Leute platt gemacht, aber wir alle wissen und fürchten, ein Roman Reigns ist immer noch eine ganz andere Instanz. Und von daher ist das eine Sache, auf das man definitiv gespannt sein kann. Auch irgendwie eine geile Art von Mindgames kann man da erwarten. Die einzige Befürchtung natürlich ist, dass dann Roman Reigns den Fiend packt und sagt so, Kollege, jetzt gibt es ein paar Superman-Punches, dann gibt es ein paar Spears. Und dann ist das Ding hier aber ganz schnell abgefrühstückt.
Ja.
Also ich sag mal, die Fehde, unabhängig jetzt vom Match, die könnte echt geil sein und auch ist eigentlich eine Sache, auf die ich Lust habe.
Entschuldigung, dass ich schnaufe, aber irgendwie.
Ich wäre halt gespannt darauf, wie das Firefly Funhouse so die so Roman Reigns Sachen einbindet und sowas.
Ja.
Oder ob es einfach nur.
Das liegt dann aber am Fiend und nicht an Roman Reigns.
Natürlich liegt dann, klar. Die Fiend. Fäden legen alle daran, dass ich den Fiend geil finde. So. Das war beim Undertaker damals nicht anders. Ich wollte auch häufig einfach sehen, was der Undertaker macht.
Was macht man, entschuldige, wenn ich jetzt ins Wort falle, was machen wir mit Daniel Bryan?
Kämpft gegen John Cena.
Wäre geil.
Ja, wäre schon geil.
Würde ich nehmen. Aber welche Begründung dann einfach?
Haben beide mal ähnliche Frauen gehabt.
Vielleicht sogar versehentlich mal verwechselt oder so.
Eben, und dann sagt er so, hier, das ist die Rache für Thanksgiving 2016 oder so, keine Ahnung. Nee, aber, ich hätte Ja, Daniel Bryan ist schwierig. Also, weil das ist halt immer dieses, was machst du mit demjenigen, der eine Fehde verloren hat, ne? Wohin geht er jetzt?
Ich weiß es nicht. Ich kann's dir nicht sagen. Also der muss eigentlich natürlich irgendwie einen Spot kriegen, weil Daniel Bryan, den brauchst du auf der Card. Aber derzeit sehe ich irgendwie nicht so seinen Gegner bei SmackDown rumschwirren. Und da wäre es tatsächlich irgendwie logisch, dass man jemand Fremdes in Anführungsstrichen irgendwie hier auspacken würde. Ein John Cena so als großes Match wäre natürlich geil. Aber mal sehen. Ich kann's dir ehrlich nicht sagen, weil so viel Auswahl haben wir derzeit bei SmackDown eben auch nicht mehr, was so die absolute Spitze angeht.
Ja, da muss man sowieso mal sagen, dass SmackDown momentan sehr, sehr mau ist. Also dafür, dass wir jetzt in Richtung Mania-Season quasi schon in der Mania-Season sind, die letzten zwei SmackDown-Ausgaben, also die hättest du auch so unter den Tisch fallen lassen können. Klar, wie gesagt, du hast halt den Titelwechsel von Braun, also den Titelgewinn von Braun, aber an sich passiert da gefühlt gar nichts.
Ja, das war auch einfach so. Also, da ist nichts passiert. Ich meine, klar, ja, weiß nicht.
Also, Cam Braun ist da und Naomi kommt zurück, aber das ist halt irgendwie alles so, das verpufft so schnell wieder und da tut sich auch so charaktermäßig nichts, wenn du es jetzt mal mit so ein paar Sachen bei Raw vergleichst. Klar ist da nicht alles Schokolade, aber du erkennst da irgendwie so eine gewisse Marschrichtung. Und die hast du bei SmackDown momentan gar nicht, als, wie du so schön gesagt hast, als A-Show.
Ja, genau. Also ich habe auch gedacht, wir nehmen den Podcast hier am Samstag auf, dann kann man auch noch auf die großen Sachen von SmackDown eingehen. Aber was jetzt da passiert ist, abseits, also selbst den IC-Title-Wechsel hat man jetzt ja wirklich vorhersagen können. Und dass ein Roman Reigns hier dann mit den Usos nochmal Baron Corbin und Konsorten hier wegbügelt, das war auch irgendwo klar. Also SmackDown leidet sowohl an der mangelnde Tiefe im Roster, als auch an der an der gesamten Struktur der Show. Ich finde, SmackDown ist gerade insgesamt echt ein bisschen langweiliger, muss man mal ganz vorsichtig.
Ein bisschen viel langweiliger, ne? Also, ich meine, das ist die gleiche Sache, die wir jetzt ja, die du gerade angesprochen hast, mit wir machen das samstags, dann können wir die Sachen von SmackDown mitnehmen. Das hatten wir ja auch 1:1 letzte Woche, wo wir gesagt haben, ja, lass noch mal kurz warten, so wegen Rumble und SmackDown, da kann auch noch was passieren. Nee, einfach nichts passiert. Nee.
Genau, deswegen, also, wenn man Daniel Bryan einbindet, wäre natürlich so jemand von außen eine spannende Sache. Das hat auch hier irgendwie, Also, er hat ja angekündigt, dass er, also John Cena hat angekündigt, unter anderem auch bei Talksport hat es auch nochmal irgendwie bestätigt, da hieß es auch irgendwie, er wird bei dem Event sein und in Tampa sein, aber ne, er weiß eben nicht, ob er quasi aktiv sein wird. Kann alles und nichts heißen, sagen wir es mal so. Schwierig.
Ja, wie immer halt, ne? Diese typischen Aussagen, die man da so bekommt.
Genau. Aber ich glaube, damit haben wir, wenn wir jetzt mal so durchgehen, ich glaube, damit haben wir schon eine rechtfertige Card. Die können wir gleich mal kurz durchgehen irgendwie. Die haben wir eigentlich da schon aufgestellt. Also das sind, glaube ich, jetzt schon so 8-9 Matches, die wir jetzt haben, wo man sagen kann, ja, das dürfte so in Richtung WrestleMania dürfte das gehen. Da können wir gleich mal ganz kurz so zusammenfassend drüber sprechen. Ich habe noch so ein paar globalere Punkte quasi. Und einer der Punkte wäre, glaubst du, wir sehen in irgendeiner Art und Weise ein Teil des NXT-Rosters nochmal bei WrestleMania. Glaubst du, man nutzt WrestleMania ähnlich, wie man das bei beim Rumble waren es die Damen ganz extrem, die da gezeigt worden sind, bei Survivor Series generell NXT. Glaubst du, man nutzt WrestleMania nochmal, um vielleicht auch da nochmal so ein WrestleMania-Showcase, so ein NXT-Showcase-Match zu präsentieren?
Ich hoffe. Also auch da ist die Frage, da ist direkt wieder ein Takeover da vorne, oder? Oder ist nicht? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich ehrlich bin.
Doch, da ist ein Takeover davor.
Ja? Oh, das ist aber auch dann zwei Takeovers schon hintereinander, ne? Weil sonst hätte ich auch eigentlich gesagt, so pack als Showcase-Match das NXT-Titelmatch da drauf, auf die Mania-Card. Weil das muss ich da ehrlich gesagt vor nichts verstecken, egal wer da kämpft.
Ja, ja, klar.
Und ansonsten, also dann, ich sag mal, wenn du jetzt bei Mania ein NXT-Match machst, dann musst du auch schon so die Creme de la Creme präsentieren, oder?
Ja, klar.
So dieses,
das auf jeden Fall.
Oder wenn nicht, wenn alles scheitert, gibt es einfach ein North American Lighter Multi-Man Match.
Ja.
Also, weißt du,
warum nicht?
Heath Lee und dann Abfahrt.
Genau, nimmst du noch einen Velveteen Dream rein, der hoffentlich bis dahin wieder fit ist. Ja,
Roderick Strong.
Genau. Ja, noch hier schön, Damian Priest noch mit dabei, Dominik Dajakovic noch mit dabei. Genau. Dann läuft das. Schön die ganzen großen Jungs und Roderick Strong.
Packst du noch Angel Garza oder so was rein? Keine Ahnung.
Ja, wäre natürlich geil, aber weiß ich nicht, glaube ich nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man wenigstens so einen
Daniel Riddle.
Alle, einfach alle. Einfach alle. 20-Man-Ladder-Match.
So.
Wenn du dich das, was sonst. Nee, aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man ein Match nehmen wird. Ich glaube aber nicht, dass man NXT jetzt explizit in den Fokus von WrestleMania selber reinrücken wird.
Nee, das nicht. Aber so ein Match würde ich ganz schön finden, wenn ich ehrlich bin.
Glaubst du, wir kriegen wieder einen Special Guest Host? Wir haben Hulk Hogan bei Super Showdown. Glaubst du, wir sehen da irgendjemanden noch mal?
Boah, ja, es kommt doch immer irgendwie jemand. Oder es ist, häufig ist es ja auch irgendwie so ein verletzter Wrestler. Es war ja auch schon mal Alexa Bliss oder New Day. Keine Ahnung.
Weiß ich möglich.
Nicht. Sind auch so, ja, wen bringen sie dieses Mal? Bringen sie Ric Flair? Oder die haben ja schon fast alle alten Leute verwurstet, okay. Weißt du?
Alter, also Ric Flair bei WrestleMania ein Live-Mikrofon zu geben, halte ich für sehr, 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 sehr mutig.
Ric Flair übrigens am Live-Mikrofon erinnert mich immer an dieses eine, wenn du dich daran erinnerst, wo mal Pelé bei der E3 war.
Ja.
Also das ist für mich eins zu eins die gleiche Situation.
Undertaker soll ja laut ersten Gerüchten zufolge kein Match bestreiten. Glaubst du, das ist so ein Trugschluss? Glaubst du, da kommt noch was? Oder glaubst du, man hält ihn jetzt erstmal raus?
Ja, lass den Undertaker auch mal Undertaker sein.
Ich würde mir nach wie vor einen Auftritt vom Undertaker und Sting wünschen. Kein Match, sondern nur so einen guten Tag. Weißt du, so beide Auftritt, beide mit dem Entrance, beide präsentieren sich quasi.
Und dann Dance-Off. Ja,
irgendwie so, mit Brock Lesnar zusammen. Zu Keith Lees Musik.
So, aber zu alten.
Stimmt, das war gar nicht Keith Lees Musik, es war MVPs Musik. Das war's.
Ja, genau, stimmt, MVPs Musik.
Ja, nee, ich will da noch mal so einen Crowdpleaser haben. Ich möchte die beiden wenigstens einmal zusammen im Ring
das
stehen.
Das Problem sehen, ist einfach, wenn du sowas machst, dann sagen direkt alle noch so, ja komm, ein Mensch geht noch.
Ja,
also weißt du, das ist so dieses, das ist halt immer noch Wrestling. Also da kannst du nicht sagen, wir teasen das nur an. So guck dir Edge beim SummerSlam an. So, wir können Sachen nicht nur, also entweder go hard or go home ist da immer.
Das stimmt. Ah, gucken wir mal. Also, ich glaube, mit Edge ist, glaube ich, auf jeden Fall der Spot der aktiven Legende dann, glaube ich, auch schon ganz gut besetzt auf der Maincard.
Ja.
Aber lass mal gerade noch mal ruhig so durchgehen, was wir hier so dann auf der Card haben. Also, gesetzt ist hier auf jeden Fall Drew McIntyre gegen Brock Lesnar, was wir hier auf jeden Fall natürlich als. Glaubst du, das wird der Main Event? Das ist auch eine interessante Frage. Glaubst du, das wird der Main Event werden?
Gehe ich stark von aus.
Okay.
Auch weil ich gerne wieder hätte, dass man wieder zu seinem eigentlichen Wort steht und sagt, der Rumble-Sieger steht im Main-Event.
Wir haben aber zwei Rumble-Sieger.
Ja, aber wir haben ja einen richtigen Rumble und dann haben wir, nein, Spaß. Nein, also so, das ist einfach so, der Sieger von Mania Rumble stand im Main-Event von Mania. Das war lange Zeit so und dann wurde es irgendwie nicht mehr so gemacht und dann hatten wir halt erst das Star-Main-Event, was komplett legitim war, dass es ein Main-Event war. Und dann hatten wir immer Roman Reigns. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir nicht Roman Reigns haben.
Ja, das wäre sinnvoll. Wir sehen beide Roman Reigns gegen den Fiend in irgendeiner Form.
Ehrlich gesagt, ja.
Glaubst du, dass es ein Three-Way werden könnte? Roman Reigns, Fiend und Daniel Bryan?
Nehmen möchte, brauche ich auch nicht. Also,
okay.
Es ist immer dieses, ja, wir geben keine automatischen Rematches mehr, wenn jemand seinen Titel verloren hat. Aber wenn jemand fünfmal sein Titelmatch als Herausforderer verloren hat, dann darf er ein sechstes Mal kämpfen.
Ja, mein Gott. Wrestling halt. Wir haben Becky Lynch gegen Shayna Baszler, sehen wir beide, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja, und das also jetzt nicht nur so Prediction-mäßig, sondern das würde ich auch wirklich gerne sehen.
Ja.
Das ist auch so ein bisschen Wunschdenken, Fantasy-Booking, wie auch immer.
Ja. Edge gegen Randy Orton, vielleicht mit No DQ, irgendwas Non-Sanctioned Stipulation?
Ja. Was auch nie verkehrt wäre, weil wir auch schon damals bei den Jericho gesehen haben, wenn Leute ein bisschen älter sind, tun so No DQ Stipulations auch dem Match ganz gut.
Ja. Aber der hat jetzt Abs, der Edge.
Ja, sexy Boy. Trotzdem 46.
Ey, wenn ich mit 46 so aussehe, dann muss ich noch einiges häufiger ins Fitnessstudio.
Fun Fact, hat er mich mal irgendwann drüber lustig gemacht, über diese, wie Jericho da bei New Japan aussah, ne? Also, weißt du, wo der.
Ja, ich weiß.
Und wo einer geschrieben hat, ey, wenn ich in dem Alter noch so aussehen würde, wäre ich glücklich. Und ich war nur so, nee, auf jeden Fall nicht.
Naja, wenn ich in dem Alter den Lifestyle fahren könnte, den Jericho fährt, dann wäre ich noch glücklich.
Das ist was anderes.
Das ist richtig. Ja, wir sind uns beide unsicher, was wir mit Charlotte machen. Charlotte gegen Rhea Ripley wäre eine Variante, die wir aber beide anscheinend nicht so 100% sehen. Diese Sache mit den Tag-Team-Belts finde ich spannend. Sehe es aber irgendwie auch da nicht die Begründung hinter, warum Charlotte auf einmal jetzt mit Ronda beispielsweise teamen sollte. Steht noch so ein bisschen Fragezeichen dahinter für mich. Ich fände, persönlich fände ich die Tag-Team-Variante irgendwie ein bisschen geiler. Ich weiß auch nicht genau, wieso, weil ich Rhea Ripley eigentlich mag, aber so persönlich, glaube ich, würde ich da eher drauf abfahren gerade. Wie ist das bei dir? Was würdest du lieber nehmen? Das Tag-Team-Match oder Charlotte gegen Rhea?
Also ich würde halt Charlotte gegen Rhea mit Kusshand nehmen, wenn Rhea Ripley gewinnt.
Okay. Überleg diese Wünsche dabei hier, aber nur dann, wenn das so und so ist.
Ja, weil alles andere richtig, richtig, richtig nicht gut wäre.
Der feine Herr.
Baron.
Genau. Wir haben hier diesen Stable War. Was machen wir daraus? Machen wir da ein Tag-Team-Match draus oder wird das ein Einzelmatch mit Kameradschaft drumherum?
Also ich fände ein Einzelmatch nicht gut, weil auch dann irgendwie so auch ein Buddy Murphy und AOP und sowas allen oder auch den War Raiders dann, den gönne ich das auch da bei Mania auf der Matte zu stehen und nicht nur die Lumberjacks außerhalb des Rings zu machen. Ja. Von daher, so wie ich gesagt habe, so ein 4 gegen 4 False Count Anywhere haut euch kaputt Match.
Ja, schöner Sprint, 10 Minuten. Fände ich auch geil.
Alle hauen ihre Finisher raus.
Genau, genau. Und dann gibt's noch ein paar Mülltonnen und Kendo-Sticks und keine Ahnung was. Und am Ende kommt irgendwie die Putzkolonne und wischt einmal durch den Ring.
Ja.
Finde ich eine gute Variante. Wir kriegen in irgendeiner Form eine Fortsetzung Lana Lashley gegen Rusev Liv. Vielleicht auch mit wirklich Schlussstrich drunter.
Ja, halt, also Tour on Tour gehe ich stark von aus. Mixed-Tag-Match. Mit vielleicht also irgendeiner quatschigen Stipulation, so der Verlierer muss irgendwie sich scheiden lassen oder keine Ahnung. Pillow-Fight.
Ja. Irgendwie sowas. Und ab da wird es ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dann haben wir also quasi die mehr oder minder gesetzten Matches, haben wir, glaube ich, durch. Klar, wir hatten gerade noch mit sowas gemutmaßt wie John Cena gegen Daniel Bryan, das fände ich noch ganz cool. Wir haben auch natürlich wie immer so unser Leiter-Match um irgendeinen Midcard-Title, den wir beide nehmen würden. Eine Battle Royale werden wir garantiert wieder kriegen, denke ich mal. Aber die Karte ist eigentlich, wenn man, auch wenn jetzt noch natürlich relativ wenig offiziell angekündigt worden ist, das baut sich langsam so ein bisschen auf, oder?
Die Sache ist, allein wenn du jetzt mal durchgehst, dann landest du wieder am Ende bei 14 Matches, ne?
Ja, klar, ja.
Dann hast du wieder 9 Stunden WrestleMania.
Ja.
Und du bist auch so, ja, das ist auf jeden Fall auch mehr als ein Arbeitstag.
Ja, das wird auch wieder der totale Overkill werden. Und am Ende sagen wir dann, boah, der Main-Event hätte richtig geil sein können, aber eigentlich war mir das zu viel am Ende.
Ja, ich muss so in Dreier-Schnipsel aufteilen und jeden Tag 3 Stunden gucken. Und dann sagst du, ja, genau. Jetzt ist gut.
Die Review kommt dann nächste Woche übrigens,
ja.
Weil wir hatten keine Zeit, die WrestleMania in einem Stück zu sehen. Ja, ist halt eben so. Ich bin gespannt, ich bin auch gespannt, und da frage ich jetzt nochmal, glaubst du, dass dadurch, dass wir jetzt diese zusätzlichen Events dazwischen haben, glaubst du, das hat negativen Einfluss auf die WrestleMania?
Nee, also weil man hat ja immer so Events dazwischen. Und auch wenn du sagst, also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass wir bei Showdown und No Mercy oder ist es No Mercy? Nee, Elimination Chamber heißt das.
Ja.
Hieß immer anders.
No Mercy hieß es noch nie vor WrestleMania. Nee,
das hieß No Way Out, ne?
Ja.
Genau. Dass wir da ähnliche Matches bekommen werden. Wieder so aufgewärmte Sachen, wo die Saudis sie zum ersten Mal sehen dürfen und wir dürfen es uns dann irgendwie in 10 Tagen danach nochmal anschauen. Unabhängig von den Chamber-Matches jetzt.
Mit Stipulation
ja.
Dann.
Ja, genau. Also wirklich. Also ich glaube, das wird jetzt nicht so besonders sein, diese Saudi-Show. Die sollte man wie immer nicht überbewerten von der Wichtigkeit.
Hallo, da steckt Super im Namen.
Da muss es ja mega sein.
Nein, Super wird es dann sein. Du wolltest nicht übertreiben.
Das nächste Event heißt dann Hyper-Showdown.
Genau. Schreibt uns auf jeden Fall gerne, was ihr da draußen so an WrestleMania-Matches, als WrestleMania-Card erachtet. Ne? Also wir haben jetzt schon ein bisschen so unsere Card hier zusammengebaut. Schreibt uns mal, was erwartet ihr? Vielleicht mal so eine realistische Variante und dann vielleicht eine unrealistische Variante. Bei Kai stünde dann wahrscheinlich CM Punk gegen den Fiend irgendwie im Main Event oder so.
Gewinnt nach 7 GTAs, nach einem GTS. Und dann tappt der Fiend im Anaconda weiß.
Genau. Auf jeden Fall schreibt uns das gerne. Also bei YouTube schreibt es gerne unter das Video, schreibt es uns an fragen@headlock.de. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch die auch gerne Fragen stellen. Auch da wieder bei Twitter, Instagram, YouTube, Facebook und per Mail und sonst irgendwas, könnt ihr uns jederzeit Fragen stellen. Die beantworten wir natürlich dann hier allzu gerne im Podcast. Und dann fangen wir erstmal an. Der Marcel hat uns nämlich bei Facebook unter einem Beitrag einfach hier eine Frage für den Podcast gestellt, ausdrücklich gefordert und gewünscht. Glaubt ihr, dass Vince überhaupt noch zurechnungsfähig ist, als der Chef einer Company zu sein? Ich meine, ich schaue mir den Kader an und man meint im Gegenzug der anderen, also anderen Promotions, hat man einen Kader, mit dem man eigentlich nur schwer nicht gut sein kann. Und wie man sieht, schafft man es doch irgendwie gegen die Wand zu fahren. Sollte langsam Triple H an die Macht. Das hatten wir ja schon in dieser Form ein oder andere Mal, diese Frage. Kai, muss auch dazu sagen, es war, glaube ich, vor dem Rumble, muss man dazu sagen. Die Frage wurde, glaube ich, bei der Rumble-Preview gestellt.
Halt immer die Frage, was heißt vor die Wand zu fahren? Also vor die Wand heißt so, ja, ich bin wie Impact und muss alle 3 Wochen meinen TV-Deal ändern, weil mich keiner haben will in seinem Programm. Also ich glaube, gegen die Wand zu fahren ist ja bei uns immer dieses, ja, wir würden gern das und das sehen oder wir sehen das und das Booking und wir kriegen aber das präsentiert. Klar, dieses mit dem geilen Roster ist eine Sache, wo, die wir schon immer gesagt haben, wo das Problem ist, du hast so und so talentierte Leute, aber irgendwie hast du trotzdem immer nur die gleichen Dogfood-Matches?
Ständig, wir haben nur Dogfood-Matches.
Ja. Muss aber trotzdem sagen, dass jetzt ist halt die Frage, ich glaube, das liegt wirklich immer an einzelnen Personen, ob man jetzt irgendwie so einen Paul Heyman da loben muss oder sowas, wo man zum Beispiel sagt, Raw geht wieder in eine bessere Richtung. So ein bisschen in die Richtung, in die SmackDown mal ganz am Anfang vom Roster-Split ging. So, wir präsentieren jetzt neue Leute oder machen irgendwie Stables, also wenn ich jetzt auch so an Aleister Black denke und einen Buddy Murphy, dass da irgendwie versucht wird, Leute nochmal aufzubauen. Ja, das ist halt so das Problem. Ich glaube einfach, die Aufstellung der Company, dass halt einer, dass halt ein Typ, der da ganz oben on top sitzt, sein krasses Vetorecht hat, ist so ein bisschen das Problem.
Na, ich glaube, man muss hier auch ein bisschen unterscheiden natürlich. Also zum einen natürlich dem Unternehmen irgendwo, da hat es ja zuletzt auch harte Umstrukturierung gegeben. Da sind ja quasi die beiden Co-Präsidenten oder Vizepräsidenten der Company gegangen, also George Barrios und Michelle Wilson, die beide schon seit Ewigkeiten dabei gewesen wären, haben ja die Company verlassen. Ja, und da wird man auch mal schauen, wie sich da, also die Börse hat ja sehr, sehr sensibel drauf reagiert mit einem hohen Wertverlust der Aktien, was auch natürlich dann auch die Promotion Geld kostet. Ich glaube auch, dass da natürlich so die Strukturen oben ein bisschen aufgeweicht werden sollten in Zukunft, aber das wird natürlich so lange nicht passieren, wie Vince McMahon da sitzt. Andererseits muss man eben auch hier, das darf man nicht unterschätzen, es ist bedeutend schwieriger, ein großes Unternehmen zu führen, als ein kleines Unternehmen zu führen. Und auch vor allem auf diese lange Sicht. Also nur mal so als ganz blöde formuliert, WWE ist ja wirklich nur ein riesengroßes Unternehmen. Die XFL startet auch, was, glaube ich, auch keine gute Idee ist, aber egal. Ja, aber es ist ja ungefähr so, als wenn man irgendwie sagen würde, ja, hier beim der Supermarkt um die Ecke oder der Supermarkt hier um die Ecke, der Tante-Emma-Laden um die Ecke, der hat total die guten Arbeitsbedingungen. Warum schafft das so ein Riesenladen wie Amazon das nicht? Weil es so ein Riesenladen wie Amazon ist. Ich glaube, dass innerhalb dieser ganzen Strukturen, je größer ein Unternehmen wird, und letztlich ist WWE nichts anderes, dass es immer schwieriger wird, da eben eine stringente Führung reinzukriegen. Einfach weil die Wege deutlich länger werden, dass du immer mehr Leute hast, die vielleicht ein geringes Mitspracherecht haben, dass du immer mehr Meinungen hast. Es soll jetzt kein Schönreden der Situation sein, weil ich glaube auch, dass WWE ein Wechsel an der Spitze, an der kreativen Spitze ganz oben, dass denen das gut tun würde. Aber ich glaube, es ist auch nicht so einfach, wie wir uns das als Fan erwarten. Und sowas wie mit Vince McMahon noch nicht zurechnungsfähig, ist halt auch ein bisschen von oben herab. Das ist auch ein bisschen schwierig. Der Typ hat eben auch einiges geleistet. Ich glaube, wenn von uns jemand nur einen 10.000stel von dem leistet und von dem Lebensbereich, was er da gemacht hat, dann könnten wir, glaube ich, stolz drauf sein. Insofern schwierig. Aber ich glaube auch, dass WWE es gut tun würde, wenn er da, wenn da langsam mal ein Wechsel kommen würde, weil natürlich auch mit gehobenem Alter, glaube ich, auch wird es immer schwieriger, da den eigenen Ansprüchen noch gerecht zu werden und auch den Ansprüchen des Produkts und da auch einfach beim Zeitgeist zu bleiben. Schwierig. Ja, aber ob jetzt zum Beispiel Triple H dann auf einmal aus dem WWE Main Roster sowas wie ein NXT machen würde, wird auch nicht passieren.
Ja, weil es auch einfach nicht Mainstream-mäßig genug ist, ne? Also, genau. Also wir sagen ja alle, oh, NXT, geil, 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 geil. Und verliert trotzdem jede Woche gegen AEW. von den Quoten her.
Und AEW hat auch nicht so viele Zuschauer wie WWE auf der anderen Seite, genau, trotzdem.
Eben. Also, ist
ja, also da, und es ist ja auch nicht so, als ob jetzt WWE massiv an Ratings eingebüßt hätte, seitdem AEW da ist. Und AEW hat seine Nische quasi, eine gute, große Nische, muss man dazu sagen. Und WWE hat das auch noch. Aber auch die WWE entwickelt sich nicht nach oben. Und AEW stagniert ja auch mal bei plus minus ein paar 10.000.
Ja.
Also alles ein bisschen schwierig. Der Dominik hat, ja, eben. Und es ist nicht so einfach, so eine große Company zu führen, wie man sich das vielleicht denkt. Es ist halt eben kein Wrestling-Manager, den man eben am Rechner mal eben spielt. Der Dominik fragt per fragen@headlock.de, mir ist aufgefallen, dass die Ringmatte bei NXT und NXT UK schwarz und bei Raw und SmackDown weiß ist. Hat das einen speziellen Grund oder ist das nur optischer Natur? Können wir kurz beantworten. Nur optischer Natur, oder Kai?
Ja, optischer Natur. Ich habe komplett was vergessen, Olaf. Weißt du, wer sich komplett voller Hype nach dem Rumble erstmal Tickets gekauft hat für SmackDown in London? Der ich. Ja.
Ja.
Also so bin ich wieder, ne? Also, ja. Also wieder, der Hype hat mich wieder voll und ganz erwischt. Deswegen geht's im Mai zum dritten Jahr in Folge nach London.
Sehr schön. Das erste Mal mit Brexit.
Ist der bis dahin schon durchgeführt?
Alter, wir nehmen den heute am 1. auf. Der ist seit ziemlich genau, ich gucke gerade auf die Uhr, seit 16 Stunden und 35 Minuten.
Ah, okay. Aber muss ich dann irgendwie so, muss ich dann irgendwie ein Visum, muss ich auch drum kümmern?
Nein. Das wird erstmal alles so bleiben, momentan noch wie es ist. Also von daher alles easy.
Sehr gut. Ja, der wurde so oft verschoben, Alter, keine Ahnung, wann der war. Wette ich, bin ich der Einzige.
Ja,
man weiß 100%.
Der Dominik fragt, wie ist das, wenn ein Kampf oder ein Brawl in die Zuschauerringe geht? Ist dann die Route schon vorweg geplant und die betreffenden Zuschauer, die dort sitzen, sind vorher informiert oder passiert sowas spontan? Ja, das haben wir auch schon einige Male bei der WXW erlebt, wo wir dann aus dem Weg springen müssen. Kai, wie ist das?
Also die Zuschauer werden nicht informiert. klar, du hast ja manchmal, dass so gewisse Mitarbeiter dann im Publikum sitzen, gerade wenn man sieht, wie oft bei NXT Leute in die Fans geschmissen werden oder sowas, von einem Keith Lee oder so, dann siehst du ja immer, da sitzen da irgendwie diese schon sehr muskulösen Typen in schwarzen T-Shirts, wo du sagst, okay, das sind keine Wrestling-Fans, die sehen so aus, als hätten sie Sport gemacht. und wie es mit der Route ist, weiß ich gar nicht. Also ich sag mal, ich glaube, das Ziel ist bekannt, also wo sie hin müssen und wo lang sie jetzt genau gehen, keine Ahnung, ob es vorgegeben ist. Vielleicht gibt es so eine gewisse Route, wo du sagst, geh mal lieber da lang, weil da ist es kameratechnisch einfach besser.
Ja, also ich glaube schon, dass das ungefähr vorgegeben ist, wo du lang musst, weil, also gerade bei WWE oder so, muss ja auch die Kamera hinterherkommen. Also klar können die improvisieren, aber ich glaube, da haben die sich schon vorher ungefähr abgesprochen, wo es da lang geht. Bei kleineren Shows ist es natürlich alles, da ist alles offen, ne? Da wird ja auch so mal ein bisschen mehr improvisiert, als das bei WWE der Fall ist. Als Zuschauer kriegt man davon nichts mit, das wäre ja auch ziemlich blöde, also ganz despektierlich ausgedrückt, weil damit würdest du natürlich auch die Überraschung zerstören. Also, du hast gerade hier angesprochen, bei WXW ist es ja auch gerne so, dass wenn du Sitzplätze in der ersten Reihe kaufst, dann musst du auch sehr schnell sein, wenn die Jungs und Mädels da aus dem Ring springen, weil dann kann es auch schon mal passieren, dass sie dann eben bei dem Dive nach draußen auf dir landen ansonsten. Hm? Ist mir auch passiert, als ich erstmal bei WXW war, hat mich Chris Hero umgesäbelt.
Zu Recht.
Also von daher, ja, ich hab's auch verdient gehabt.
Verstehst du auch da?
Genau. Der Dominik fragt, was meint ihr, würde Cesaro zu Imperium passen? Ja, würde er.
Definitiv.
Und ich glaube, der hätte auch riesig Bock drauf und ich wünsche auch, ehrlich gesagt, es uns allen, dass ein Cesaro auch noch mal zu NXT UK geht. Dann fragt der Dominik noch, wer würde einen Kampf zwischen den beiden unbesiegbaren Brock Lesnar und The Fiend gewinnen?
Kai. Kommt ganz auf die Ausgangssituation und die Fehde drauf an. Ich sag mal, Stand jetzt würde man schon sagen, dass man da eher einen Fiend gewinnen lassen würde.
Ja, weil so unbesiegbar ist Brock Lesnar ja auch.
Genau. Nicht. Guck dir mal Rollins an. Obwohl, guck dir mal so. Rollins ist einfach so der Schlechter der Unbesiegbaren.
Das stimmt. Slayer of everything.
Ja.
Ich glaube auch, dass aktuell würde The Fiend gewinnen. Das würde einfach da mehr passen und Brock Lesnar könnte da eben seine Supplessen austeilen. The Fiend wird es irgendwann no-sell, dann gibt es Mandible Claw und Ende aus. Dann hatte der Dominik hier noch so ein paar Dream-Matches uns rausgehauen. Machen wir einfach mal. Also dann Dream-Match ja oder nein. Hast du da Bock drauf? Walter gegen Braun Strowman.
Sehe ich andere Walter-Matches.
Walter gegen John Cena.
Sehe ich andere Walter-Matches.
Ich fände beide geil, muss ich dazu sagen. Also ich weiß, dass Walter tierisch Bock auf den Braun Strowman hat. Und ich glaube, dass der auch, also Walter gegen John Cena, das ist ja ein super cooles Match.
Also, aber für mich war halt weiter gegen Brock eher ein Dream-Match zum Beispiel.
Ja, das auch.
Also, ja, ich sage auch nicht, dass sie keine sind. Aber nur, wenn du mich jetzt, klar, sowieso, aber wenn du mich jetzt fragst, du kannst dir ein weiter Dream-Match aussuchen, wären das nicht meine Picks.
Ja, gut. Pete Dunne gegen Drew McIntyre.
Nee, brauche ich nicht.
Fände ich cool, ist es aber auch, würde jetzt auch nicht so weit oben bei mir stehen. Rhea Ripley gegen Becky Lynch.
Hätte ich Bock drauf.
Ja, ich auch. Rhea Ripley gegen Ronda Rousey.
Wäre auch nicht verkehrt.
Ja, würde ich auch nehmen. Frank fragt per fragen@headlock.de, muss ein guter Wrestler auch ein guter Worker bzw. guter Techniker sein? Ein Ric Flair, Roddy Piper, Ted DiBiase unterhalten mich durch ihre Ringpsychologie im Ring und die Mimik mehr als beispielsweise Flummis wie Ricochet und Rey Mysterio. Kai, du als alter, also ich glaube, wahrscheinlich, ich bin gespannt, ob du wieder einen anderen Ansatz hast als ich. Sag mal.
Das ist ganz subjektiv. Also, es kommt ja darauf an, was dir gefällt. So, du, es gibt halt auch genauso gute Wrestler, wo du sagst, ey, die machen ihre Sache super gut. Das sind jetzt aber nicht die krassesten Techniker oder sowas. Genauso gibt es so die Mega-Techniker, die dann irgendwie super gut technisch wrestlen können und die geilsten Kettengriffe machen, die aber dann an sich langweilig sind. Also, es ist halt immer, du musst das, was du bedienst, gut können. Und dann muss es Leuten gefallen.
Ja. Insofern muss ein guter Wrestler auch ein guter Techniker, Worker sein. Nein, ganz klar. Also, weil Wrestling ist eben Unterhaltung und Unterhaltung ist mehr als nur eine Abfolge von Moves. Unterhaltung ist eben genau das, was er eben auch schreibt. Unterhaltung ist Charisma, es ist Ringpsychologie, es ist Geschichten zu erzählen, es ist auch die Art und Weise, wie du mit deinem Gegner interagierst, wie du mit dem Publikum interagierst. Manchmal sind es auch sogar ganz kleine Kleinigkeiten. Ne? Im Idealfall hast du eben beides. Das heißt, du bist jemand, der möglichst flexibel arbeiten kann, der vielleicht guter Techniker ist, aber vielleicht auch mal richtig zuschlagen kann. Auch ein Ricochet ist nicht nur ein Flummi. Der kann auch super gute Ground-Based-Matches führen oder technische Matches. Er wird aber eben nur von WWE so eingesetzt. Auch ein Rey Mysterio, klar, sehr spektakulär, allein aufgrund seiner Struktur. Aber auch der kann eben der ist auch ein guter Wrestler. Ne? Also es ist nicht nur so, als ob der nur den 619 und einen Big Splash zeigen könnte. Die können das eben auch. Im besten Fall ist es eine Kombination aus allem. Und Wrestling ist erst die Emotion. Und manchmal sind es die kleinen Sachen, die einen beim Wrestling triggern. Da findet man einen Otis beispielsweise vielleicht unterhaltsamer als Will Ospreay. Ich weiß es nicht,
Kai. Ja, zu Recht. Also, das war ganz ehrlich. So, ja, Conor Ospreay da mit seinen komischen Sachen, die er in New Japan macht. Junge, ich zeig dir Otis mit der Raupe. Hallo? Ne? Da ist ganz klar, ja, wer das Five-Star-Match bekommt.
Genau. Wer ist denn hier mit Mandy Rose zusammen? Ne? Hä?
Also, zeig mir Will Ospreay da mit seiner komischen Ruf die Alten, hä?
Ja, so jetzt. Alles gut. Bevor du dich hier wieder um Kopf und Kragen redest. Der Frank fragt, kann man Wrestling zurückdrehen? Zum Beispiel werden Moves immer höher, schneller und spektakulärer. Das ist auf Dauer nicht gut für die Wrestler und deren Gesundheit. Finde ich eine interessante Frage, ehrlich gesagt. Ich habe mich das auch schon gefragt. Ich glaube schon, dass das bis zu einem gewissen Grade geht, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwann wieder zurück in den 90ern sind, wo dann die Leute in Zeitlupe aufeinander eindreschen. Kai, glaubst du, dass man die Fans quasi entwöhnen kann, diese ganzen spektakulären Aktionen?
Also ich glaube, es geht halt auch viel heutzutage um Nearfalls und so. Also viele Wrestling-Sachen müssen so ein bisschen fürs Internet oder für den Hype gerestelt werden, habe ich das Gefühl. Dieses, da sagst du, ja, und dann gab es da 7 Finisher und dann gab es dies und das. Und das muss ja immer mehr herausstechen. So, das muss ja irgendwie viral gehen. Gerade durch die Menge an Wrestling, die man konsumieren kann. Da sagst du, ja, guck mal, so irgendwie in den 80ern war es beim Wrestling, da ist einer so ein Splash gesprungen, sagst du, ja, geil. Und heutzutage springt einer einen Splash, dann sagst du aber, hier, guck mal, gerade auf meinem iPhone kann ich ein Video zeigen, da ist gerade einer ein 360 gesprungen. Dann sagt einer, ja, warte mal, aber hier habe ich ein Video von Neville, da springt der ein Red Arrow. Und dann bist du, also kannst dich halt immer steigern, aber ich finde, man darf halt nicht vergessen, es gibt ja auch genug Videos aus den 80ern oder sowas, wo es auch schon so Flippy-Shit-Wrestling gab. Ich glaube, das wird halt ganz häufig gesagt, nee, damals, da gab's Undertaker, da gab's Hulk Hogan, Bruno Sammartino und Andre the Giant. Und das war quasi das Wrestling. Aber man darf halt nicht vergessen, es gab auch schon früher so Flippy-Shit.
Ja, da gab es beispielsweise einen Dynamite Kid oder wenn man nach Japan geht, natürlich da auch ganz viele Wrestler, die ein ganz anderes Stil gefahren haben. Das stimmt schon. Die Frage ist aber, kann man quasi Fans entwöhnen? Und ich glaube, das kann man.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Und,
ja, aber das muss quasi die Gegenbewegung sein. Und aktuell ist es mir persönlich auch teilweise ein bisschen zu viel. Ich habe es schon vor ein paar Jahren gesagt, diese Dives am laufenden Band, schöne Grüße David Starr beispielsweise oder auch Seth Rollins, das hilft nicht. Ich brauche auch nicht in jedem Match Dives. Ich kann auch total gut damit leben, wenn einfach da eine Geschichte erzählt wird. Die alten Matches leben natürlich auch von der Nostalgie, muss man auch ganz klar sagen. Also wenn man sich heute manche alte Matches anschaut, dann sind die manchmal auch einfach anstrengend. Es muss irgendwie ein Mittelweg, glaube ich, gefunden werden. Ich glaube, du kannst auch Fans quasi daran gewöhnen, dass bestimmte Aktionen wieder mehr Impact haben. Und ich glaube, das wird das sein, was die große Kunst ist für die kommenden Jahre, dass du auch wieder versuchst, bestimmten Aktionen eine gewisse Bedeutung zu geben und Fans auch wieder zu erklären, warum die diese Bedeutung haben. Weil das ist eben auch was, was heutzutage so ein bisschen fehlt. Wenn die sich da die Bomben an Ketten um die Ohren hauen, das sieht zwar geil aus, aber die Nachhaltigkeit, um so einen schönen Begriff aufzugreifen, die fehlt da eben manchmal auch ein bisschen. Weil wenn das dann eben jede Woche aufgrund der Masse an Content kommt, dann bist du irgendwann einfach überladen und bist irgendwann überreizt und sagst dann, ja, nö, ist ja, ist halt so. Ja,
das ist so ein bisschen so ein NXT-AW-Problem, finde ich.
Das ging ja quasi aus den Indies hoch, wenn du mal
überlegst. Ja, genau.
Also das früher haben wir, also jetzt, ich weiß noch, vor 3 Jahren oder so haben wir gesagt, hier PWG, ne, da kann ich mir kein Battle of Los Angeles am Stück angucken, da kriege ich dann irgendwie einen epileptischen Anfall. Und jetzt ist es eben in den Mainstream gekommen. Natürlich, weil es halt geil aussieht, aber die Langzeitwirkung davon ist eben da ein bisschen schwieriger. Und oftmals sind es ja dann trotzdem die kleinen Aktionen, die dann die großen Pops erzeugen. Also mal ganz blöde gesagt, Drew McIntyre kickt einen Brock Lesnar mit einem Big Boot oder mit diesem Claymore Dropkick da übers Top Rope. Riesiger Pop, ohne dass irgendwie da jemand sich halb umbringen musste.
Ja. Ne? Ja, das ist so ein bisschen das Problem dabei. Also, das ist einfach so krass inflationärer Gebrauch von Moves und Saltos und Finishern und das ist so ein bisschen das Problem dabei.
Ja, aber natürlich, das ist eine ganz klare Entwicklung der letzten, wenn man sagen, so 10 Jahre gewesen. Und es wird auch wieder die Gegenbewegung geben, da bin ich mir sicher. Ich meine, WWE ist ja schon dann noch ein bisschen restriktiver, aber natürlich da, wo diese Kontrollmechanismen nicht greifen quasi, wo dann nicht da jemand daneben steht und sagt, hier, hör mal, übertreib's nicht, dann nimm dir auch mal Zeit, nimm dir auch mal Zeit fürs Publikum, achte auf deine Bewegung. Da wird das dann einfach so rausgehauen. Was auch durchaus okay sein kann, aber es kommt eben da auch drauf an, für welches Publikum du das natürlich machst. Weil wenn du bei einer Live-Veranstaltung beispielsweise bist, dann willst du natürlich auch als Zuschauer die möglichst krassen Aktionen sehen.
Also gerade, also wenn du die Leute ja nur einmal siehst. Also dieses, freust dich da irgendwie 4, 5, 6, 7 Wochen drauf, dann gehst du da hin, hast den Abend und die zeigen da krasse Aktionen und dann siehst du dich ja auch wieder nicht für, keine Ahnung wie lange, für ein halbes Jahr, sage ich jetzt einfach mal, ne, bei so krasseren Stars. Und wenn du die gleiche Person jede Woche im TV siehst und das dann immer die gleichen Aktionen sind, dann bist du auch irgendwann gelangweilt davon. Dann sagst du, ja, zeig doch mal was Neues. So den dreifachen Salto kenne ich jetzt. Mach doch mal einen vierfachen. Das ist so ein bisschen das Problem dabei.
Genau das. Und damals war es eben auch so, dass du hast ja beispielsweise keine Ahnung. Bret Hart hat auch sehr oft die ähnliche Aktionen gezeigt. Der hat immer dieselbe Abfolge gehabt. Aber natürlich, wenn du die dann vielleicht nur einmal im Monat siehst oder alle 3 Wochen vielleicht siehst, dann sagst du, hey, geil, ich mag das total, wenn der die ganzen Aktionen hintereinander haut.
Ja, genau, das ist eben die Sache. Zum Beispiel jetzt dieses, was Strowman immer macht, dieses einmal draußen rumrennen. Ne?
Ja.
So, das geht mir tierisch auf den Sack. Aber ich glaube, wenn du das zum ersten Mal siehst oder auch als ich das zum ersten Mal gesehen habe, denkst du, ja, das ist schon geil. Das macht schon Spaß. Aber es ist dann eben immer das Gleiche. Genauso wie ich finde, die Slingblade von Baylor, das ist ein richtig geiler Move. Aber ich hasse den. Weil ich mich daran komplett satt gesehen habe. Und ich glaube, gerade dir geht's so mit einer Spanish Fly zum Beispiel.
Spanish Fly, Canadian Destroyer, alle möglichen Dives nach draußen, die man mehr als einmal hintereinander zeigt. Und
das sind aber alles richtig geile Aktionen ja eigentlich.
Natürlich.
So, du siehst die Aktion zum ersten Mal und du rastest halt komplett aus, weil es irre ist. Aber dann siehst du es jede Woche oder in einem Match 4-mal, dann denkst du dir auch, ja, dann kann es ja nicht, dann ist es ja quasi wie ein Dropkick.
Ja. Na, also. Ach ja, aber ich glaube schon, dass man da die Fans in einer gewissen Art und Weise erziehen kann. Aber da muss man eben das komplette Produkt quasi darauf anpassen. Und dann kriegst du auch die Leute wieder dazu, dass auch kleine, also vermeintlich kleinere Aktionen wieder eine gewisse Bedeutung haben. Und passend dazu fragt der Lars bei YouTube: Zukunftsgedanken, wo seht ihr das Wrestling 2040?
Boah, das ist eine super schwierige Frage. Also alleine so, wenn man dich 2015 gefragt hätte, wo siehst du Wrestling 2020? Und dann hätte ja auch keiner gesagt, ja, AEW ist da, NXT ist live im TV und super groß und also verhältnismäßig. Das ist schon eine sehr schwierige Frage. Und ich war 20 Jahre, da kann sehr, sehr viel passieren. Überleg mal, was in der WWE oder in der WWE, ich glaube, da war es sogar noch, war es vor 20 Jahren sogar noch die WWF? Ja, ja, ne? Also überleg mal, was da so was sich allein getan hat. Alleiner Namens- und Logowechsel.
Ja, ich finde es auch super schwer. Du kannst ja noch nicht mal bei einem Wrestler sagen jetzt. Also überleg mal, selbst so ein Tyler Bate, der wäre dann 43. Ja,
überleg mal, dass ein Tyler Bate 43 ist. Ich meine, du wärst dann 102 oder so.
Genau, ich wäre dann 60. Ich hätte bald meine Rente. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, guck mal, du bist dann auch so alt wie Tyler Bate.
Ja, genau. Das ist,
ja.
Ja, schon krass.
Ja, schwierig.
Also, ich sage jetzt aber einfach mal, die WWE gibt's dann immer noch.
Ja.
Mal gucken, wer dann den Rumble gewinnt. Dann sind wir bei WrestleMania 56 ungefähr.
Ja.
Mal schauen. Das ist wirklich sehr, sehr schwer vorherzusagen.
Ich glaube, das Interessante wäre eben zu sagen, welche Übertragungswege nimmt vielleicht das Wrestling bis dahin, welche Technologien gibt es bis dahin, aber auch da, was tut sich nicht alles in 20 Jahren?
Eben.
Also vor 20 Jahren, da war ich froh, dass ich hier irgendwelche Events dann zeitnah bei Premiere, glaube ich, war es damals noch, sehen konnte oder so.
Und jetzt ärgerst du dich schon, wenn der Rumble mal so ganz kurz buffert. Und sagst so, das kann doch nicht sein, wir fliegen zum Mond, aber der Rumble muss immer noch laden.
Ja, also ich glaube, Wrestling wird es bis dahin immer noch geben. Ich glaube, es wird sich verändern, aber ich glaube nicht, dass es so viel anders sein wird, als das heute ist, weil ich denke, dass wir aktuell schon an einem Punkt gelandet sind, wo es in eine Richtung geht, die schon in ein großes Extrem mündet inzwischen.
Und im Endeffekt, also jetzt mal klar, das, was ich gerade gesagt habe, aber letztendlich jetzt mal ganz, ganz doof und plump betrachtet, was hat sich in 20 Jahren verändert? Es sind halt immer noch zwei Typen, die sich gegenüberstehen. Einer ist gut, einer ist böse. Und die kämpfen halt um Titel.
Ja, oder um das Recht oder ja, was
oder
auch immer.
Oder um Dominanz. Oder wer der coolere ist und die können sich nicht leiden. Also genau.
Und es müssen auch keine Typen sein, es können auch
Frauen sein. Genau, es können auch sein. Frauen sein. Es können auch, wenn du in die Indies guckst, Männer gegen Frauen sein oder nach TNA guckst. Also insofern, so viel sich da auch getan hat, hat sich ja das Grundgerüst Wrestling nicht verändert.
Genau, ich glaube auch eher, vielleicht, wie gesagt, Präsentation wird sich vielleicht noch mal ein bisschen ändern, vielleicht die Übertragungswege, aber das Wrestling an sich wird, glaube ich, in der Art und Weise, wie es ist, größtenteils ähnlich sein. Wer da die Talente sein werden, keine Ahnung. Ich meine, da müsste man jetzt gucken, wer ist jetzt 15, 16, 17 und sieht irgendwie danach aus, als wenn sie ein großer Star werden könnte. Und selbst dann weiß noch nicht genau, was mit dem in 20 Jahren passiert. Insofern, ja, machen wir hier einfach den Deckel, würde ich sagen, drauf auf diese 292. Ausgabe. Jetzt überleg mal, wie weit werden wir mit Headlock, werden wir bis 2040 machen?
Wie viele Folgen haben wir jetzt?
Jedes ist vierte Jahr.
Jedes vierte Jahr haben wir ungefähr 300 Folgen gemacht.
Ja.
Ja, dann wären es jetzt ja dann nochmal 300 mal 5, also ungefähr wäre jetzt so die 1800. Folge.
Ja. Plus der Patreon-Content.
Also naja, kommt drauf an, ob WWE dann irgendwann wieder sagt, wir machen wieder alle zwei Wochen Pay-Per-View. Dann wären wir ungefähr bei Folge 2000.
Das stimmt. Das stimmt. Oh Mann. Aber wäre auch mal interessant. Was passiert wohl mit Headlock bis 2040? Hat Kai dann schon Olaf vom Thron gestoßen?
Hoffentlich.
Hat Olaf überhaupt noch Bock auf Headlock? Man weiß es nicht.
Ja, also ich gebe mir noch zwei Jahre. Dann stürze ich dich. Aber so dieses Verwaltung und so hochladen, schneiden kannst du aber trotzdem noch machen.
Ach so, ja, habe ich ja Glück gehabt.
So, ich mache den spaßigen Part. Einfach nur genau. Da sein und du machst das alles andere, was du jetzt auch machst.
Ja, wunderbar. Ja, aber ich würde sagen, damit sind wir dann auch durch hier mit der Ausgabe. Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon, Steady, könnt ihr uns folgen und könnt uns da natürlich auch ein bisschen was in die Kaffeekasse schmeißen. Jede Menge neuen Stuff haben wir da am Start mit den Helden aus der zweiten Reihe über Lita beispielsweise. Alex McCarthy von TalkSports haben wir da demnächst im Interview und noch ganz vielen anderen Krempel. Und was wir natürlich auch noch haben, wenn er mögt, unterstützt uns natürlich auch, indem er uns einfach bei Spotify folgt, bei iTunes bewertet, gerne mit 5 Sternen, hust, hust. Und ansonsten einfach hört uns, genießt uns, habt Spaß daran, weil wenn wir hier über Wrestling quatschen. Und nächste Woche geht's dann hier auch weiter. Da sprechen dann der David und ich über die Entwicklung der Women's Revolution. Also einmal über das Damen-Wrestling. Das war auch sehr oft gefragt und passt ja auch so schön dann zu den Helden und Lita. Insofern das auch wieder ein Thema, was wir dann hier besprechen werden. Wenn ihr Fragen habt, wisst ihr, schickt uns die auch zu. So, genug gelabert. Kai, wir sind durch.
Ja, haben wir.
Genau. Kai darf jetzt weiter umziehen und Schubladen zusammenbauen und ich hau jetzt gleich den Podcast online. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.